ESP Guitars präsentiert
Gear of the Dark.
Vielleicht freust du dich ja auch auf geile neue Folgen von Gear of the Dark. Hätte ja auch sein können.
Ja, hätte sein können, ja, aber da freue ich mich überhaupt nicht drauf.
Ich kotz, Alter.
Ich würde mich viel mehr freuen, wenn die alle richtig schlecht werden, Alter. Ja, Hanno, Video killed the Radio Star, Alter.
Ja, ganz genau. Heute unser großer Testballon. Ihr werdet das wahrscheinlich noch nicht sehen. Wir gucken einfach mal, wie uns das gefällt. Zum ersten Mal läuft die pornöse Videokamera bei uns im Office. Also, ne? Deswegen, ja. Man darf gespannt sein. Wir werden das mal für euch ausprobieren, ob es demnächst halt auch Videocontent geben wird von Gear of the Dark, damit ihr uns nicht nur hören, sondern vor allem auch sehen könnt. Denn wir sehen ja in echt viel, viel besser aus, als viele Leute glauben.
Ja, kann man so sagen, muss man aber nicht.
Darf man, aber hier ist ja das Internet, Simon, es ist alles erlaubt.
Das stimmt wohl,
weißt, ja. es gibt keine Grenzen. Also, ich freue mich, dich zu sehen. Wie geht es uns heute, lieber Simon?
Mir geht es soweit gut. Ich habe einen entspannten Morgen gehabt, denn im Gegensatz zu Hanno kenne ich mich mit der Kamera schon aus. Ich glaube, Hanno musste ein bisschen rotieren, um sich damit...
Boah, Simon hat mir diese Kamera angeschnackt und sagte, ey, wir müssen uns jetzt unbedingt alle diese Kamera kaufen, ja, mhm. Und ich bin total überfordert, ich komme gar nicht klar. Ich hätte das Teil auch ohne Scheiß fast schon an die Wand geschmissen, also jetzt ganz ohne Witz, ich war schon wieder wie so ein Affe vor so einem Computer, das ist ja eh mein Ding.
Wundert mich gar nicht, ja. Ich muss sagen hingegen, ich finde die Kamera sehr intuitiv.
Ja, gut, der eine so, der andere so.
Jeder Jack
ist anders.
Ich bin
ein einfacher Typ, so, genau. Ich schäme mich auch nicht, jeder Typ ist anders. Dementsprechend, ey, ne? Aber was ja ganz besonders heute ist, Simon, es ist ja heute, Tag der Aufnahme ist der 15. Dezember. Worauf deutet das hin, Simon?
Das deutet darauf hin, dass es nur noch 9 Tage bis Weihnachten sind.
Yeah. Nee, das Jahr ist fast vorbei und das bedeutet auch ein weiteres, das 4. Gear of the Dark Jahr ist im Kasten.
Alter.
Und wir haben ja schon unsere pornöse, pompöse 100. Folge gemacht dieses Jahr, die großen Anklang fand. Und ja, wie jedes Jahr machen wir natürlich, schulden wir euch natürlich einen Jahresrückblick, würde ich behaupten. Ne? Jahresrückblick Nummer 4, ich glaube, ja, vielleicht auch erst Nummer 3, ich glaube, im ersten Jahr haben wir noch keinen gemacht, vielleicht auch doch, ich weiß es nicht mehr.
Ich glaube nicht, nee.
Ob der Vielzahl der Folgen. Aber ja, wir wollen natürlich mit euch zurückgucken auf das Jahr 2024, auf die Höhen und Tiefen, auf die schönen Seiten, genauso wie auf die nicht so geilen Seiten und vor allen Dingen auf unsere Schokoladenseite. Denn wir sind immer noch da, Gear of the Dark, im 4. Jahr für euch und darüber freuen wir uns natürlich vorab. Ein großes Hallo und ein großes Dankeschön an alle, die immer zuhören und für euren Support und bla und Sülz, ihr wisst ja, wer ihr seid.
So sieht's aus. Applaus. Applaus an euch.
Ja, Hanno. Applo.
Wie war sonst? Du hast Besuch gehabt, habe ich gehört.
Richtig, richtig. Grüße gehen übrigens raus. Der Gabbo, seines Zeichens ja Sänger von Ex Implor, Ex-Sänger auch von Warmrod, da jetzt auch nicht mehr dabei. Die haben ihren alten Sänger zurück und auch Stage-Manager von Manta. Und Backliner und die gute Seele und dementsprechend bei uns auch im besten Fall immer mit auf Tour und ja, schon lange befreundet mit dem Kollegen und du kennst ihn ja auch gut oder zumindest nicht erst seit gestern, ja. Und dementsprechend, ja, der war hier, der war in Mexiko und ist dann nach Miami geflogen. nicht ganz. Viele Leute glauben immer so, Florida, ja, ich komme den Hanno besuchen, ich fliege am besten nach Miami, so, ne? Also, das 5 Stunden Autofahrt ist, haben die meisten dann gar nicht auf dem Schirm, aber es ist ja, wie es ist. Und, naja, dann habe ich ihn in Miami abgeholt und konnte das Schöne, also ihn zu sehen und ihn abzuholen, gleich mit dem sehr Unschönen verbinden. Und zwar hatte ich einen Termin in Miami im Konsulat. Warst du da mal, Simon?
Ja, ich war einmal im Konsulat, um meinen... für irgendwas, was mit der Green Card zu tun hatte wahrscheinlich.
Ich war dort, um meinen deutschen Personalausweis. Ich habe ja mittlerweile einen amerikanischen Ausweis, aber es ist ja nicht schlecht, wenn man sich im alten Land befindet, auch ein Perso einstecken zu haben, wenn es wieder Bullenstress gibt und solche Sachen. Und einen Personalausweis, einen Reisepass, einen deutschen. Und das ist geil. Also es dauert erstmal ewig, bis man einen Termin kriegt. Man kann das natürlich nur online machen. Und ich habe da ein, zwei Mal angerufen, weil ich es nicht so richtig gepeilt habe, wie bei der Kamera jetzt irgendwie, was das Prozedere ist, was man alles mitbringen muss. Da gab es so ein bisschen widersprüchliche Aussagen. Und ich rufe an beim deutschen Konsulat in Miami und es ist wirklich so. Also der Ton ist wirklich, als hätte man so eine genervte Rita bei Rossmann oder bei Penny an der Kasse.
Ist doch
so
geil.
So gehen die auch im deutschen Konsulat ans Telefon. Ja, was ist? So mäßig so. Ja, moin, hier ist Hanno und so. Ich hatte da ein Problem. Können Sie nicht lesen? So, weißt du, solche Sprüche dann. Also einfach richtig geil. Ja, das steht aber auf Ihrer Homepage. Deswegen war ich ein bisschen verwirrt. Das steht da nicht. Doch, das steht da. Deswegen rufe ich hier an. Ich wollte mich jetzt vergewissern irgendwie, ob das stimmt oder nicht. Ja, nee, das kann überhaupt nicht sein, das stimmt auch nicht. Und dann guckt sie so in Echtzeit nach und es stellt sich heraus, und dann steht das da doch drauf. Und ja, wer hat das denn da drauf geschrieben? Davon weiß ich nichts. Egal, es war ein sehr, sehr deutsches Unterfangen. Der Antrag ist jetzt aber durch und mir sollte jetzt mein neuer Personalausweis zugestellt werden. In Kürze hoffentlich.
Ja, da wünsche ich dir doch alles Gute für. Wie du ja weißt, ich habe es, glaube ich, schon erwähnt in der letzten Folge, ich bin ja auch im Prozess der doppelten Staatsbürgerschaftseinbürgerung quasi.
Du hast schon losgelegt mit der ganzen Nummer?
Ich habe losgelegt mit der Nummer, ja. Es ist jetzt ja auch etwas einfacher.
Ja, siehst du, hast du noch gar nicht erzählt.
Habe ich nicht erzählt.
Ist es tatsächlich so? Ja, also du musst jetzt nicht mehr irgendwie dich in und out, alles nach außen kehren, alle jegliche Finanzen und so nach außen legen.
Es ging eigentlich. Also klar musst du relativ viel angeben, aber es war jetzt nicht super kompliziert. Und vor allem ist es ja jetzt auch so, dass du nicht mehr diese Beibehaltungsgenehmigung brauchst in Deutschland. Das wurde ja quasi abgeschafft. Und jetzt, wenn man sich hier für eine doppelte Staatsbürgerschaft oder für die amerikanische Staatsbürgerschaft bewirbt, verliert man nicht automatisch mehr die deutsche, so wie das ja bis Juli diesen Jahres noch war.
Ganz genau. Warum haben die das geändert?
Keine Ahnung, ehrlich gesagt.
Ich musste voll die Scheiße machen, Alter.
Ja, glaube ich dir. Ich bin wirklich froh, dass ich das nicht machen musste. Und es rumorte schon eine ganze Weile. Ich bin auf so einer Facebook-Gruppe, die...
In der Staatsbürgerschaftsszene.
Ja, genau. Ich bin in der Staatsbürgerschaftsszene unterwegs, im Underground. In der Facebook-Gruppe. Und da wurde schon rumort, dass das irgendwie in Arbeit ist, dass das abgesetzt wird. Und diese Gerüchte höre ich jetzt schon seit einem... bestimmt anderthalb Jahren und es ist tatsächlich auch so gekommen und ich dachte mir so, ja, ich warte, bis das soweit ist, damit ich es mir einfacher machen kann und nicht diesen ganzen, weil der Punkt ist ja, diese Beibehaltungsgenehmigung ist ja jetzt auch nicht unbedingt ganz einfach.
Nee, das war bei mir, Alter, wirklich, also das war bei mir heftiger, als die Green Card zu kriegen oder den ganzen anderen Scheiß. Also das war wirklich völlig asozial, natürlich auch wieder nur auf deutscher Seite. Ein Behördenmarathon und ein Limbo der untersten Schublade und unser gemeinsamer Kumpel Grabi, Grüße gehen raus, seines Zeichens Sängers von Mörser, der ja auch seit einigen Jahren in Naples, Florida lebt, dem habe ich gestern telefoniert, beste Grüße soll ich ausrichten und der hatte mich nämlich auch dazu befragt und so, ich sagte zu ihm so, hey, laut Simon ist das jetzt einfacher, gib Gas.
Genau, also
man darf gespannt sein. Halt uns bitte auf dem Laufenden.
Ja, wenn dann jetzt. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um doppelter Schwarz. Mal sehen, wie
vielleicht
lange.
Vielleicht gar nicht.
Ja, mal sehen, wie lange noch. Ja, kann natürlich sein, dass ab, was weiß ich, 20. Januar oder so erstmal direkt die Bremse gezogen wird von der neuen Administration. Aber
ja, dann wollen wir Amerikaner von euch Ausländern nichts mehr wissen, Simon.
Das ist auch okay so. Ich habe eine Green Card, die noch 4 Jahre gültig ist. Ich finde, das wäre ein durchaus ausreichender Zeitraum, um zu sagen, so in diesen 4 Jahren kann ich hier locker den Sack zumachen und mich dann wieder verpissen.
Ja, reden wir heute bestimmt tatsächlich auch nochmal drüber hin und wieder, denn solche Gespräche im halb Spaß, halb Ernst führen wir nicht zum ersten Mal und gerade gefühlt in diesem Jahr sehr, sehr viel.
Ja.
Man will den VW eigentlich manchmal am liebsten bis aufs Dach wieder vollpacken mit Sachen und mit so Schnüren festziehen und mit alter Matratze und Kind und Kegel wegfahren. Aber so geht's einem oft, in letzter Zeit aber irgendwie vermehrt und ja, wir reden später drüber. Also nochmal, lange Rede, kurzer Sinn. Die große Jahresrückblick Sause 2024. Simon.
Ja.
Welche Folgen haben dir am besten gefallen dieses Jahr?
Ja, fangen wir doch mal mit einer Folge an, die wir bald wiederholen können, nur mit einer anderen Zahl, nämlich die NAMM 2024 Folge. Die beiden Folgen, muss ich sagen, das war...
Steht hier natürlich bei mir, Alter, auch ganz oben auf der Liste.
Das war wirklich...
Wir waren in Bestform, so weit muss man gehen, oder? Also nicht nur war die Folge gut, sondern wir waren auch unstoppable.
Ja, auf jeden Fall. Ja, erst der Autounfall, dann dieses, ja, dieses trostlose LA. Also ich glaube, diesen Vibe, es ist wahrscheinlich einfach so ein Kulturschock. Wir haben das wahrscheinlich mental gar nicht richtig verarbeitet und der Kulturschock war wahrscheinlich so groß. Hanno zückt direkt das Messer zurecht. Warte mal, ich habe hier auch irgendwo eins. Ich zücke hier auch mal mein Black Metal Messer. Guck's dir an, Alter. Hier, ich halte auch mal in die Kamera. Mein geiles Leviathan Black Metal.
Ist nice, Simon, aber habe ich dir mal... Ey, das ist echt ganz gut, aber ahn mal den hier.
Mhm. Jetzt kommt's, Alter. Ja, so, den hast du mir natürlich schon gezeigt.
Ja, den habe ich schon gezeigt, der kommt jetzt natürlich aber trotzdem nochmal in die Kamera. Den hat mein Kumpel, der hier Lehrer ist, im Schüler abgezogen. Einfach viel zu geil, das Ding.
Hat er abgezogen, weil er vorher sich selbst haben wollte.
Klar, und hat mir das dann geschenkt. Kauf mehr Messer. Das wollte ich dich sowieso immer mal fragen. Mhm. Wie ist es mit diesem Autounfall, den wir da hatten, in Los Angeles ausgegangen? Du hattest ja eine Leihkarre und genau. Wir haben dann da mit diesem sehr, sehr nervösen Asiaten Kontakte ausgetauscht, Nummern ausgetauscht. Wie ging das da weiter? Eben ganz kurzer Abriss, bitte.
Da ist gar nichts weiter passiert. Der Punkt ist, ich war so ehrlich und hast es bei der Vermietung auch angegeben, hätte ich mir wahrscheinlich schon fast sparen können, denn das war ja so eine, die Delle bei uns im Auto war ja relativ, also man musste so, das Licht musste richtig einfallen, damit man es überhaupt sieht, ne? Weil das war so ein bisschen, die Stoßstange war so ein bisschen.
Stimmt, ich erinnere mich, so richtig wild war das nicht.
Ja, so richtig wild war das nicht so und ich glaube fast, dass die das, dass das bei denen unter Gebrauchsspuren irgendwie abläuft, ja, und von daher ist da gar nichts weiter passiert. Ich habe auch nie wieder von den anderen Beteiligten gehört. Das war ja auch bei denen ein bisschen ernsthaft. Also wir waren ja nur, muss man dazu nochmal erklären, für diejenigen, die es vergessen haben und die Folge nicht auswendig kennen, was natürlich peinlich ist.
Was ein Skandal ist, ja, peinlich.
Absolut peinlich, ja. Es ist so, dass wir ja nur der vorderste Teil einer Kettenreaktion waren. Das heißt, der richtige Auffahrunfall passierte genau hinter uns. Und dementsprechend, ja, haben wir nur einen kleinen Eindrücker gehabt irgendwie. Also ja, lange Rede, kurzer Sinn, nichts mehr von gehört. Auf jeden Fall war LA ein geiler Kulturschock. Wir haben, ich habe das Gefühl, wir sind wahrscheinlich einfach irgendwie mental durchgedreht, weil alles so crazy war in LA. Und deswegen sind auch die Folgen geil geworden.
High Life in Tüten, so weit kann man gehen. Ja, die Folgen waren natürlich super, wir haben viel gelacht. Die Koffer sind halb gepackt, Simon. Wir werden ja, wenn alles gut geht, so wie es jetzt geplant ist, knock on Wood, klick, klack, werden wir tatsächlich wieder dasselbe durchziehen und hoffen natürlich wieder genauso eine geile NAMM-Sonderfolge irgendwann im Februar dann wahrscheinlich für euch am Start haben und wir hoffen, dass es genauso geil wird. Vielleicht diesmal ohne Autounfall, das wäre ganz nice.
Ja, das wäre auf jeden Fall fett, ja. Aber genau, ich habe Bock drauf, wird bestimmt wieder fett. Wir sind auch wieder im gleichen Haus mit Marek und, also Marek von Driftwood und so ein paar Amis, die Marek kennt. Ich glaube, es wird wieder eine Sause.
Daniel von Lichtlärm ist auch dabei, aber den kann man ja mal vergessen.
Nicht zu vergessen, ja, mit dem ich ja auch vorher nicht schon extrem viel Zeit verbringen darf, auf dem Weg nach LA. Aber worauf wollte ich hinaus? Ach ja, das Wort der NAMM für mich übrigens, NAMM 2024 zwischen dir und mir, Hanno, war Eibock. Eibock ist so ein Wort, was sich bei mir manifestiert hat, was ich oft, ich kann es natürlich nicht oft sagen, weil ich nicht viel Deutsch spreche, wenn ich hier bin, aber ich denke es oft, wenn ich irgendwie Eibock habe halt, ja.
Eibock.
Richtig
Eibock. Es gab es ja auch immer bei Heinz Strunk in dem im Fleisch ist mein Gemüse auch immer mal wieder eine Lesereise wert, dahin zurückzukehren. Das war ja auch so, dass er immer beschreibt, wie die ganze Band nach ihren Gigs immer massiven Eibock hatte. Ja, so geht es den Besten manchmal. Es gab dann 9 Monate später das deutsche Pendant quasi beim Guitar Summit. Nicht ganz so groß, nicht ganz so wild, vielleicht nicht ganz so spektakulär bisher. You never know. Und da waren wir beim Guitar Summit. Das war für uns natürlich unsere Premiere, das war eine ganz besondere Folge, weil es war natürlich auch eine Live-Folge. Das erste Mal haben wir vor Publikum gesprochen und im Nachhinein muss man sagen, waren wir beide doch tatsächlich überrascht und ich glaube die Veranstalter vom Guitar Summit selber vielleicht auch so ein bisschen, dass da, wir waren als erstes Samstagmorgen dran, als erstes Panel und es war proppenvoll. Also es war bis auf den letzten Platz belegt und wir haben viel positives Feedback bekommen, viel Liebe von euch gesehen und gehört. Danke dafür nochmal und wir hoffen, ja ich weiß, wir reden seit Jahren drüber, wir hoffen, dass wir das natürlich irgendwie zeitnah mal wiederholen können. Das war auf jeden Fall geil.
ausbauen, wiederholen und ausbauen.
Was gibt's sonst noch so? Was hast du noch auf deiner Liste für Lieblingsfolgen oder besondere Folgen 2024?
Ganz aktuell auch, Hanno, weil ich dir gestern erst ein Video geschickt habe, natürlich die Kultklopper, Kultklopper Bad Religion Suffer. Warum das wieder aktuell
herrlich
ist? Ich bin gestern über einen Song von Bad Religion gestolpert, wo ich mir wirklich die, also kritisch die Frage stellen muss, warum es überhaupt Menschen gibt, die diese Band verteidigen. Es ist
genau, und man muss da auch, nachdem du mir diesen Song geschickt hast, muss ich auch alles, was ich relativierend zu dieser Band zugefügt habe, so von wegen, ja, jeder wie er denkt, ja, aber so mal eben nun nicht. Und den Song, den du mir gezeigt hast, wie hieß der, Simon?
Der Song heißt I Love My Computer. Der ist auf einem Album, ich weiß es gar nicht mehr, wie das Album heißt, das Album kam 2000 raus. Ich musste auch extra nachgucken, wie alt der Sänger war zu der Zeit, als er diesen Song oder diese Texte geschrieben hat. Der war halt einfach 70. mal 36 Jahre alt, und ich finde, der Song liest sich, das ist wie eine Mischung aus Schülerbandtext, aber auch gleichzeitig absolutes Boomer-Niveau. So, ne? Es ist so, Teenager-Boomer schreibt Computer sind doof-Lyrics, so, ja. Also, Alter.
Der Hate geht direkt weiter. Nahtlos wird hier angeschlossen an den Bad Religion Hate.
Ich muss jetzt direkt nochmal die Lyrics googeln, damit man da...
Gerne. Google die Lyrics und ich führe so ein bisschen die Bad Religion Folge nochmal aus. Was mir bei der Bad Religion Kultklopper Folge besonders gut gefiel, ist, wie viel Hass man tatsächlich bekommen hat. Wie viel Liebe und Verständnis man auch, aber der Hass... Wir suhlen und ahlen uns ja im Hass der Leute.
Vor allem ahlen,
dementsprechend... Aalen. Hier, da ist er, der Aal, Alter. Direkt hier, da ist der
Mein Aal ist im Büro. Danke
an Aale, die uns mit den Gummi-Aalen unterstützen. Also ja, es regnete Shitstorm auf uns, weil wie können wir nur, und umso mehr ich darüber nachdenke, umso klarer wird mir, wie wir nur können.
Ja, wir sind viel zu diplomatisch gewesen eigentlich, wenn man sich...
Hundertprozentig, wir müssen die Folge nochmal aufnehmen.
Auf jeden. Vielleicht nehmen wir einfach die Platte, wo I Love My Computer drauf ist. Da sind nämlich dann so, ich gucke gerade mal, wo ist denn, I love my computer, you never ask for more, you can be a princess or you can be my whore.
Boom, Alter, richtig geil.
Auch großartig gealtert, muss man dazu sagen. Aber ey, natürlich, die genialen Bad Religion mit ihren genialen gesellschaftskritischen politischen Texten, ja. Also wirklich, es ist ja Galaxy Brain Takes bis zum Abwinken hier, ey, von Greg irgendwo.
Jam-packed mit geilen Lyrics, die Platte. Jam-packed, ja, Alter.
Auf jeden Fall.
Also die Bad Religion Folge war auf jeden Fall Hammer. Ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, ich glaube, das war ganz die allererste Folge 2024, haben wir eine große Folge mit Ernie gemacht, mit unserem Freund des Hauses, Ernie Fletenkicker von Krachmucker TV, und haben mit ihm natürlich über sein Buch geschrieben, gesprochen und auch über seinen Werdegang und haben uns halt über diverse, doch so ein bisschen, war sehr, sehr Deep Talk und war sehr, sehr ernst, wie man es bei uns gerne hat. Alle Masken wurden fallen gelassen.
Ja.
Es war auf jeden Fall eine extrem intensive Folge. Es war jetzt nicht unbedingt eine spaßige Folge, aber da ging es ans Eingemachte. Eine Folge, auf die ich im Nachhinein relativ stolz bin, um ehrlich zu sein, denn wir haben das gut über die Bühne gekriegt, finde ich auf jeden Fall. Die Folge hat mir gut gefallen. Wir haben uns ultra reingehangen in die Dreierfolge oder was, eine Doppelfolge oder Dreierfolge mit der Stirbt die lokale Szene?
Ja, die habe ich auch aufgeschrieben. War eine Doppelfolge. Ja, da haben wir uns sehr reingehangen. Das war ja auch ein Projekt, was wir bestimmt seit anderthalb Jahren vor uns hergeschoben haben.
Mindestens.
Weil wir dem Thema natürlich gerecht werden wollten. Es ist natürlich einfach, out of touch zu wirken für zwei Typen, die so irgendwo um die 40 rumschwören und nicht mal in Deutschland leben und sich dann über die lokalen Szenen und den vermeintlichen Szenetod auszutauschen. Deswegen haben wir uns große Mühe gegeben, viele Leute eingeladen. Grüße an der Stelle zum Beispiel an Niffy, an Mac. Du hattest ja auch ein paar Kumpels am Start.
Svenjen von Mörser, Timo von Wellenschmiede, Hanno von Guillotine. Es waren ja noch und nöcher Leute am Start, wen wir auch immer jetzt vergessen haben. Ihr wisst, wie ihr seid. Danke dafür. Im Nachhinein merkt man jetzt immer, Alter, man hätte davon eine 4 Folgen. So jeder hatte das Gefühl, er hat dann irgendwie nicht genug gesagt, so, und wir haben selber, aber trotzdem war es eine geile Folge und mir hat das gut gefallen, dass wir die Folge dann auch intern so lange besprochen haben und dass wir dann wirklich, es wäre einfach gewesen, sie nicht zu machen, weil es gibt ja immer einfache Themen, über die man sprechen kann, und das war wirklich ein Aufriss und auch ein gutes Beispiel dafür, dass Gear of the Dark im Vergleich zu dem einen oder anderen Podcast eben nicht so ist. Wir drücken hier jetzt auf Record und fangen an, irgendwie Scheiße zu labern, sondern es ist wirklich, wirklich viel, viel Arbeit im Hintergrund. Und es gibt so Redaktionssitzungen und Meetings und wir telefonieren und reden uns das Maul fusselig. Also kniet nieder in Dankbarkeit.
Ja, was wir hier lange Rede, kurzer Sinn. Ja, was ihr hier gratis von uns zu hören bekommt. Ja, diese, wie soll ich sagen, investigativ-journalistische Arbeit, die wir hier quasi präsentieren. Ja,
und da Simon das mittlerweile so geil drauf hat, wenn ihr den Podcast auch in der Zukunft noch hören wollt und unterstützen wollt, das könnt ihr machen unter
paypal.me/gearofthedark. Das ist paypal.me/gearofthedark.
Wie die Lottofee herself, Alter. Richtig geil. Hast du noch eine Folge aufgeschrieben?
Ja, habe ich. Und zwar Tatort Proberaum, weil sie mir einfach extrem viel Spaß gemacht hat.
Stimmt, da hatten wir auch tatsächlich, wie sagt man so, O-Töne aus unserem Freundes- und Bekannten- und Kollegenkreis eingefangen, wenn ich mich nicht täusche.
Ja,
ja, wo Leute, doch, war das die Folge, wo Leute von ihren abgefucktesten Proberäumen berichtet haben und so?
Ja, ich glaube, du hast recht, ja.
Ja, ja. Ja, ja, stimmt. Das ist immer geil, wenn andere Leute zu Wort kommen, außer jetzt nur ich und du.
Ist es. Ich finde es aber auch, ich habe mir die Folge vor allem deswegen notiert, weil es immer schön ist, in Erinnerung zu schwelgen, weil man dann, man ist so, man nötigt sich selbst dazu, ja, sich einfach zu erinnern an Sachen, die man gemacht hat, als man so 19 war, ja, oder 18 und so die ersten musikalischen Gehversuche, die ersten, ja, es hat einfach Spaß gemacht, sich da zurück zu entsinnen und hat bei mir eine Menge Erinnerungen raus irgendwie hervorgeholt, die ich schon lange ja irgendwie vergessen hatte einfach. Also sowas ist immer geil. Vor allem ist es ja auch ein dankbares Thema. Es ist ja jetzt nicht so wie andere Folgen, wo es total ernsthaft ist und man sich mit irgendwelchen traurigen und schlechten Erinnerungen auseinandersetzt, sondern es ist einfach nur cool und im besten Fall kommen geile Stories bei raus. Und das hat man natürlich in dem Fall.
Wo du das gerade sagst, so alte Erinnerungsschwelgen, hier auf meiner linken Seite gerade ein Tape mit ein Karton, ich sag mal so 50, 60 Tapes. Und ich habe endlich dieses Jahr angefangen, das ist mein Highlight, worauf ich stolz bin dieses Jahr, die Dinger zu digitalisieren. Hier zum Beispiel, kannst du mal gucken, Simon, Dreckpistols, die legendären Dreckpistols, Gründungsjahr steht drauf, 1994, Oktober 1994, da haben wir schon richtig geile Medleys gespielt und so. Oder hier meine zweite Punkband, HP steht für die Happy Pigs, drei Song-Demo 1996. Also da wird es so viele unglaubliche Perlen geben. Simon, schmeiß schon mal die Maschinerie von deinem Label an, da wird es sehr, sehr, sehr viele Vinyl-Releases geben, ja, auf jeden Fall. Nächster Zukunft. Also es haben tatsächlich viele Leute geschrieben, dass sie gerade die Dreckpistols wegen dem geilen, ultra-realen Darkthrone-Sound bitte auf Vinyl haben wollen. Und wer weiß, wenn genügend Anfragen kommen, vielleicht machen wir über Total Dissonance Worship, machen wir so eine 100er-Auflage in einer irgendwie crazy Farbe oder so. Die könnt ihr denn für 99.000 Euro nach Deutschland schicken lassen. Wir gucken mal. Aber ich fänd's geil.
Wir gehen zu diesem Presswerk, was diese ganz abgefahrenen Pressungen macht. Und dann wird's richtig schön teuer. Für uns und auch für euch. Ja, ist doch ein guter Plan, um dann die Dreckspistols zu hören. Aber
so machen wir es.
Ja, was habe ich sonst noch aufgeschrieben als Highlights? Lass mich schauen. Metal to the Pedal hat mir auch Spaß gemacht. War auch eine coole Folge. War das erste Mal, dass wir Daniel zu Besuch hatten. Oder war die Folge vor der NAMM-Folge? Nee, die war danach. Hatten wir auf jeden Fall Daniel auch nochmal zu Besuch. Auch cool, wie soll ich sagen, Pedale, die schönste Nebensache der Welt. Und deswegen hat die Folge auch Bock gemacht.
Ich habe noch die AI-Folge, die hier künstliche Intelligenz aufgeschrieben. Irgendwie, keine Ahnung, ich fand die Folge gut, weil da habe ich mich so richtig in Rage geredet und in so utopische, nee, in dystopische Endzeit-Fantasien. Das hat mir gut gefallen. Aber irgendwie habe ich im Vorfeld der Folge tatsächlich viel mehr recherchiert, als ich das sonst tue, also noch mehr recherchiert und das irgendwie hat mich im Nachhinein nachhaltig beeindruckt, wie man sagt. So, also was das für eine Scheiße ist, die ganze Nummer. Also die Leute in meinem Umfeld sagen mir auch, atme mal durch die Nase, Alter, mach dir mal nicht so viel Sorgen. Ich sehe das nach wie vor als unfassbar eklige Bedrohung an, aber lass uns das Fass bloß nicht wieder aufmachen. Simon, hast du... Da spreche ich natürlich den Richtigen an. Sag mal, lass uns über Platten, über Musik reden. Die schönste Hauptsache der Welt. Was sind deine absoluten Must-Have-Platten 2024? Was sind deine Lieblings-VÖs, die du den Leuten, den Hörerinnen und Hörern hier bitte an die Ohren legen möchtest?
Nummer 1 meistgehörte Platte, ein bisschen zu meiner Überraschung, ist Wormed Omegon heißt die. Das Wormed machen so ich nenne es jetzt einfach mal so Sci-Fi-mäßigen Death Metal. Sehr, sehr technisch. Ich bin sonst nicht so der Tech-Death-Fan. Aber irgendwie haben die Typen sehr viel Flavor in ihrer Mucke. Und vor allem auch bester Snare-Sound des Jahres für mich. Also für so eine Metal-Snare. Dies ist ich richtig geil. Ich habe die Platte vor allem, ich habe so einen kleinen JBL-Speaker. Ja, der ist so eine Röhre halt. Und die benutzt, damit höre ich Musik im, keine Ahnung, wenn ich dusche oder ich habe auch einen im Büro. Und aus irgendeinem Grund klingt die Snare über diesen Speaker so geil, dass ich die Platte am liebsten über diesen Speaker höre, weil die so krass raussticht.
Die Snare ist der Selling Point der ganzen Platte.
Ja, großer Selling Point. Ansonsten eine Band namens Meth, die haben ein Album namens Shame rausgebracht, würde ich sagen, ist eine Mischung aus Noise Rock, hat aber auch so dissonante Extrem-Metal-Einflüsse. Ultra geile Produktion. Ich war sehr überrascht zu sehen, dass Colin Marston das gemixt hat, der grundsätzlich sehr organische Mixe macht, aber irgendwie ist die Platte eine krasse Wall of Sound und trotzdem jetzt nicht künstlich oder so. Noll as Spoken, mit Noll sind wir ja zweimal auf Tour gewesen. Ich habe sie jetzt auch gerade wieder live gesehen. Geiles Album. Hatte auch 100 Stück über Total Dissonance Worship rausgebracht. Wirklich, wirklich geile Band, krasse Platte. Und ansonsten mache ich jetzt kurz Outlander, Acts of Harm, bisschen schluffigere Musik, schluffig ist auch schön. Thou, Umbilical, Big Brave, A Chaos of Flowers, Matt Ball, noch eine.
Matt Ball?
Nee, nicht Matt Ball, sondern Matt, steht für Mathieu Ball. Der ist nämlich der Gitarrist von.
Matt Ball, das ist aber schon ziemlich funny.
Auf jeden Fall.
Wenn du sagst, hey, mein Name ist Matt Ball.
Auf jeden Fall.
Ich spiele bei der Band Matt Ball.
Ich glaube, dass das, dass der sich dieses, wie soll ich sagen, dieser Ironie durchaus bewusst ist. Nee, Matt Ball.
Matt Ball, Alter, wie geil ist das denn? Fast so gut wie Matt Ball.
Ja, fast so gut wie Matt Ball. Der ist der Gitarrist von Big Brave, die ich gerade genannt habe, und der hat Solo-Platten, Amplified Guitar 1 und 2. 1 kam vor ein paar Jahren raus, 2 dieses Jahr. Ich finde die 1 eigentlich geiler, aber das war auch meine zweitmeistgehörte Platte. Die neue ist auch geil. Ah ja, und letztes Highlight noch, Chatpile Cool World. Da sage ich jetzt einfach nur zu, finde ich, sollte sich jeder anhören. Coole, unique Mucke, und es ist ja sehr schwer, finde ich, heutzutage noch Mucke zu machen, die total eigenständig klingt und einen relativ neuen Sound irgendwie kreiert. Also mega Platte, sehr abgefuckte Mucke. Du, Hanno.
Meine Highlights, alle stehen im Zeichen des Punk. Ich habe hier zum Beispiel, ich halte das auch mal in die Kamera, mal so zu Testzwecken, Mexican Coke mit ihrem betitelten Album, was auch Mexican Coke heißt. Das Cover ist schon mal, guck mal, Simon, eine Eins, eine absolute Eins.
Alter. Eins plus.
Sind auch irgendwie nur so 6 Songs drauf. Absoluter Wahnsinn. Richtig, richtig geiler, ranziger Hardcore-Punk aus Mexico City. Nee, aus Mexiko hätte ich fast gesagt. Aus wo sind die her? Irgendwo. Ich glaube, aus Texas sind die. Nicht aus Mexiko natürlich. Sind aus Texas. Und ich habe die hier live gesehen und war schockverliebt. Und die haben ein geiles Gimmick. Das sind alles so Hispanics. Und die sind auch alle sehr, sehr klein. Und die, weißt du, die ziehen sich alle auf der Bühne so an, wie hier so Arbeiterstrich, wie die Mexikaner, die hier neben Home Depot oder Lowe's oder so auf Arbeit warten, so, ne? Das ist, und die machen sich das so zu eigen, und das ist total geil. Und dann so mit Hassmaske, und der Sänger hat halt auch immer eine Schrotflinte in der Hand. Das sind aber noch so voll die Kids, also sehr, sehr interessanter Auftritt. Ultra geile Platte, Radikal, haben vorher auch schon 2 EPs gemacht, also sehr, sehr geil. Die zweite Platte ist Die, mit ihrem selbstbetitelten Debüt, was auch Die heißt. Auch geiles Cover, wie ich finde. Irgendwo aus dem Midwestern-Part des Landes, kann ich dir nicht sagen. Raus aus No Time Records. Auch nur 6 Dinger drauf. Und auch richtig geiler, räudiger Hardcore-Punk. Schön süffig.
Ist es ein Zufall, dass die beiden Platten so viele Gemeinsamkeiten haben, bis hin zur Ästhetik?
Ich glaube, es ist kein Zufall. Es gefällt mir wahrscheinlich einfach richtig, richtig gut. Und es kann sogar sein, dass beide Bands ich die am selben Abend gesehen haben, weil die beide irgendwie am selben Abend gespielt haben. Und dann natürlich noch, das darf man nicht vergessen, die neue Deathrite-Platte, Flames Licking Fever. Wirklich sehr, sehr stark.
Geiles Artwork, habe ich mir nach deiner letzten Empfehlung auch angehört. Erinnert mich positiv an Kraft, die Black Metal Band.
Kenne ich mich gar nicht mit aus, finde ich aber eine extrem gute VÖ. Das sind so meine 3 Highlights des Jahres 2024, und das heißt schon was. Ja, Simon, Haben wir das auch abgefrühstückt, wa?
Ja, ansonsten, ich muss allerdings sagen, auch wenn ich eine relativ lange Liste von Zeug hatte, ich fand nicht, dass es ein richtig starkes Jahr war, was VÖs angeht.
Da hast du das Ohr immer mehr auf der Straße als ich. Ich kann das gar nicht so richtig beurteilen, aber
ja, also ich sag mal,
sowieso, du kaufst ja eh mehr Platten als ich.
Ich sag mal so, bei Genres, die mich so richtig abholen, ist dieses Jahr irgendwie wenig passiert, deswegen auch so ein paar unorthodoxe Sachen dabei wahrscheinlich, die bei mir dieses Jahr total eingeschlagen sind. Oder es ist Ermüdung, ich weiß es nicht genau. Aber es ist auch interessant, ich habe mich gerade mit einem Kumpel drüber unterhalten, Grüße an Ferens gehen raus. Es ist interessant, dass ich das Gefühl habe, dass momentan auch viel untergeht. Und auch Bands, wo die letzte Platte ziemlich Hype hat, es gibt eine Band namens Black Curse, deren erste Platte hat ziemlich eingeschlagen irgendwie, die haben jetzt eine neue Scheibe raus. Ich habe das Gefühl, darüber wird nicht wirklich gesprochen und beim letzten Mal war das so ein richtiger Internet-Buzz-Moment. Und ja, es fällt mir auf, dass viele Sachen untergehen und vielleicht ist es auch so ein bisschen der Crossover in diese ganze Diskussion zu AI und Musik und so weiter und auch grundsätzlich haben wir uns ja auch aufgeschrieben, wir wollen so ein bisschen über den Zustand der Musikindustrie auch ein bisschen sprechen dieses Jahr, ne?
Wollte ich gerade sagen, geile Überleitung, Simon, denn das, was du sagst, ist mir natürlich auch aufgefallen oder tatsächlich auch aufgefallen, dass ich das Gefühl habe, dass irgendwie so viele geile Veröffentlichungen überhaupt, also erstens total untergehen und zweitens, ich weiß nicht, ob das ist, dass der Markt so mega gesättigt, überschwemmt ist oder dass sich auch irgendwie vermeintlich die Hörerschaft nicht richtig interessiert oder die Leute gerade nicht aufnahmefähig sind. Irgendwie wirkt dieses Jahr alles extrem halbgar und lauwarm und ganz viel geht irgendwie unter und kriegt nicht die Beachtung, die es eigentlich verdient. Die Industrie 2024 ist sowieso in einem komischen, irgendwie, keine Ahnung, es fühlt sich alles strange an. Ich habe ja, wir haben ja auch, ne, da kommen wir später auch noch drauf, mit Manta eine neue Platte aufgenommen. Die erste Single ist schon raus, die kommt 14.02.2025 raus. Und da muss man sich natürlich auch damit auseinandersetzen. Ja. Wie sieht der Markt eigentlich aus? Und wie hat er sich in den letzten 2 Jahren nochmal verändert? Und die Wahrheit ist, er hat sich nicht zum Positiven verändert, sondern laut, also ich hoffe, ich spreche hier kein Interner aus, aber ich habe mit diversen Labels gesprochen. Also die physischen Verkäufe sind original wohl gerade so im Metal-Bereich nochmal um 30% eingebrochen. So, oder zwischen 25% und 30%. Das ist natürlich ultraamtlich.
Ja, kann ich nur bestätigen. Bei Total Dissonance Worship auch dieses Jahr, ich habe weniger rausgebracht. Es gab Jahresanfang so 2 die reine Digital-Releases, die ein Überraschungserfolg waren, wo richtig viel ging. Aber sonst so bei physischen Releases, ich mache das mittlerweile oft so, dass ich so Split-Label-Releases mache oder mit Bands mich in Pressung reinteile, weil ich jetzt schon so konservativ plane, dass ich mir so denke, so Alter, mehr als 100 bis 150 Platten sind ein absoluter Krampf loszuwerden im Underground gerade so, ne? Und ey, teilweise, es gibt Releases, da wirst du die 100 dann relativ schnell los und andere, wo nach 60 Sales Schluss ist so. Und das war vorher auf jeden Fall auch schon anders so, ja, also auch bei mir und auch mit Underground Releases. Ich sag mal, ich konnte mich auch bei Underground Releases viel darauf verlassen, so ey, wenn du eine 100er Pressung machst, ja, die sich finanziell nicht lohnt, aber die 100 wirst du auf jeden Fall los, ja. Und mittlerweile, die Leute haben natürlich auch weniger Kohle, ja, darf man auch nicht vergessen. Ist jetzt auch keine Klage meinerseits oder so, sondern einfach nur mal eine Bestandsaufnahme.
Feststellung.
Ja, eine Bestandsaufnahme. Ja. Weil du kannst dir vorstellen, wenn bei großen Metal-Labels die Sales 30% zurückgehen, wie sollst du als kleines Nischenlabel mit physischen Releases überleben? So, ja, also das ist jetzt, ich sag mal so, Total Dissonance Worship ist natürlich schon immer eine Passionssache gewesen, so. Aber jetzt ist es wirklich eine reine Passionssache. Ich kann wirklich nur noch dann überhaupt in Betracht ziehen, was physisch zu machen, wenn ich mir sicher sein kann, dass da auch was geht, weil sonst bleibe ich auf meinen Kosten sitzen. Ich schmeiß mittlerweile auch wirklich viele Gratisplatten einfach in Orders rein, weil der Kram ja auch Platz frisst. Du sitzt auf diesem ganzen Scheiß rum und ja, auch den Platz, den der Kram frisst, der kostet mich ja Geld. Wenn ich den Scheiß ins Lager stelle, kostet mich das Geld. Ich bezahle dafür ja Miete so, ja, und dann werde ich den Kram lieber am Ende des Tages fast lieber gratis los, als drauf rumzusitzen und mein Lager voll zu stopfen damit. Also es ist echt.
Geht ja in dem Fall dann auch an die Richtigen, und zwar die dich zumindest mit anderen Bestellungen unterstützen, wenn sie auch eine andere Platte bestellen.
Ja.
Aber ja, irgendwie komisch und auch von meiner Seite überhaupt keine Klage, sondern für mich, Manta, war das natürlich interessant, auch zu gucken, okay, womit müssen wir uns auseinandersetzen? Nochmal, die letzte Platte kam 2022, also 2,5 Jahre später. gut 2,5 Jahre später, wie hat sich der Markt noch weiter verändert bzw. verschlechtert. Man darf gespannt sein. Ich weiß nicht, wie viele Platten wir am Ende des Tages verkaufen werden. Ich weiß nur, dass wir unser Bestes gegeben haben. Ich finde, eine sehr, sehr gute Platte gemacht haben. Und ich freue mich natürlich enorm über die ganzen Vorbestellungen, die es auch schon gibt. Die hört nicht auf, das weiter zu tun. Denn egal, ob es kleine Underground-Bands sind, von denen Simon jetzt gerade auf seinem Label spricht, oder halt auch richtig, richtig große Band oder mit Manta irgendwas dazwischen. Wenn ihr wollt, dass die ganze Nummer weiterläuft, also und das inkludiert mich natürlich auch, Platten kaufen, zu Konzerten gehen, Shirts kaufen, so ist es halt. Aber selbstverständlich wissen wir genau wie alle anderen auch, ey, wenn die Kohle nicht da ist, ist die Kohle nicht da. Kannst du machen nix.
So ist das. Ansonsten auch noch zu dem Thema. Mir ist aufgefallen, dass extrem viele, ich sag jetzt mal professionelle Musiker, mit denen ich spreche, und es schließt auch dich mit ein, Hanno, dass es vielen Leuten eigentlich nicht gut geht. So, vielen Muckern. Ja, dass die Leute, selbst Leute, die viel touren, sind ausgebrannt. Leute, die und verdienen nicht genug Kohle. Ja, ich habe einen Kumpel, der hat mal bei uns live Drums gespielt auf einer US-Tour. Der ist 25 jetzt, glaube ich. Der ist von dem Fakt, dass das Geld, was er damit verdient, eigentlich vorn und hinten nicht reicht, mit 25 schon komplett ausgebrannt und hat eigentlich gar keinen Bock mehr, Mucker zu sein. Und dann kenne ich auch Leute in Bands, die seit Jahren hustlen und hunderte Shows spielen und auch eigentlich okayes Geld damit machen, die aber trotzdem von dem Hustle auch total ausgebrannt sind. So und ja, keine Ahnung, ich habe nicht das Gefühl, dass gerade, und da kommt natürlich dann erschwerend dieser ganze AI-Kram und so weiter hinzu, und was wir gerade auch gesprochen haben, Übersättigung und so weiter und so fort. Ich habe nicht das Gefühl, dass es gerade eine richtig gute Zeit dafür ist, Musiker zu sein und zu versuchen, als Musiker irgendwie über die Runden zu kommen. Ich glaube, dass das eine echte, das ist so ein Uphill-Battle momentan irgendwie, und leider sehe ich jetzt erstmal auch nicht kurzfristig eine Perspektive, dass das irgendwie besser wird. So, ja, da kann man nur hoffen, dass sich das irgendwann etwas die Balance wiedergibt, aber ich habe das Gefühl, dass es eigentlich allen ziemlich bescheiden geht, so, und ja.
Ich habe, wenn du gesagt hast, dass es mir bescheiden geht, das hat natürlich, also ne, also in erster Linie Disclaimer, mir geht es eigentlich gut, aber ich bin schon, ne, so das schon gestresst, so, und das liegt jetzt nicht nur daran irgendwie, wo geht die Zukunft des Musikmachens hin, so, weil ich hatte das, glaube ich, mal in der Folge hier dargelegt. Ich weiß nicht, oder vielleicht habe ich auch nicht gemacht, aber ich kann das ja nochmal erwähnen. So, weißt du, ich bin jetzt Anfang 40 und die Band könnte viel größer sein, als sie ist. Das würde aber bedeuten, wenn ich auch noch, wenn du da nochmal 10 Jahre unter Garantie weitere 10 Jahre von leben können willst, dann kannst du pro Jahr irgendwie 2 riesig lange Euro-Touren spielen und 2 riesig lange US-Touren. Und das ist für mich und mein Wohlbefinden psychisch wie auch körperlich in etwa so realistisch, als dass wir uns jetzt zusammentun und irgendwo in Duisburg eine Gehirnchirurgie eröffnen. Das wird auf gar keinen Fall passieren. So, leider. Und das ist für mich so, es ist gar nicht mal so, dass es mir schlecht geht und ich muss mir jetzt auch, also ne, ich kann da immer auch noch von leben. So, ne, wir arbeiten ja auch viel und arbeiten hart und so. Aber ich für mich habe beschlossen, dass ich möchte halt wirklich nur noch Konzerte spielen, wenn ich mich danach fühle und nicht, weil ich das machen muss. Und das kommt natürlich Hand in Hand damit, dass man sich dann vielleicht andere Einkommensquellen überlegen muss, anderen Job suchen muss oder sonst was. Aber ich kann nicht, also ich habe keine Lust, mich total auf einem völlig übersättigen Markt hinzurichten. So, ne? Und naja, auch keine Beschwerde von meiner Seite, was das angeht. Aber für mich ist auch diese Sache Musik machen viel zu heilig, um mir das irgendwie kaputt zu machen mit dem Zwang, ich muss davon leben können. Dass ich da die letzten 8, 9, 10 Jahre von irgendwie so mit über die Runden gekommen bin, ist mega geil und ein riesiges Geschenk. Und das Geschenk ist größer und geiler als jedes, was ich gedacht hätte, jemals möglich wäre. Und ich bin da auch den Leuten, die uns das ermöglicht haben, enorm dankbar. Aber ich glaube, man muss dann auch sehr, sehr aufpassen, dass man sich selber nicht komplett ausfranst. Und diese Idee, ich habe das ja auch in unserer Social-Media-Folge vor ein paar Wochen, die ja auch, wo dann auch viel diskutiert wurde, da reden wir heute sicher auch nochmal drüber. Ich fühle mich den Anforderungen auch einfach oft nicht mehr gewachsen. So dieses, ey, spiel 150, 200 Shows im Jahr, ja, auf gar keinen Fall. Sei immer available und immer sichtbar im Internet, nee, bitte auch nicht. Hab immer einen lustigen Spruch und ein Lächeln, obwohl dir eigentlich irgendwie gar nicht danach ist, ich kann das gerade nicht bieten. Vielleicht geht mir das in 10 Jahren wieder anders, aber gerade, weiß ich auch nicht, muss ich mich um mich selber kümmern, gefühlt.
Ja, ich wollte jetzt auch gar nicht unbedingt für dich sprechen quasi, sondern es ist ein bisschen natürlich verallgemeinert oder so die Quintessenz von dem, was ich so mitbekomme von anderen Muckern, mit denen ich so laber, so, ne? Und das ist natürlich bei jedem so ein bisschen anders. Aber was du auch gerade sagst, ich habe vor ein paar Wochen jemanden getroffen, der ist in einer ziemlich erfolgreichen Metal-Band, die auch richtig viel spielen. Und ja, der Typ hat da immer so ein bisschen Business-Brain und hat dann sofort irgendwie quasi gefühlt seine Vita runtergerattert und die Tour-History, die seiner Band jetzt bevorsteht. Und ja, und dann aber auch so ein Satz.
Auch so als Flex.
Ja, so ein bisschen als Flex so. Und aber für mich, alles, was der gesagt hat, hat sich wie die absolute Hölle angehört. Ja, irgendwie so von wegen so, ja, wenn du es schaffen willst, so, dann musst du schon auch gucken, dass du so, ja, wie du gerade meintest, so 150 bis 200 Shows im Jahr spielst. So. Und ja, wie konntest du die Uhr nachstellen? 2 Wochen später habe ich auf seinem Facebook einen Post gesehen, wie ausgebrannt er ist und wie mental, wie es ihm scheiße geht und so. Ne? Und das ist halt das Ding, das meine ich halt auch, so Leuten, bei denen es eigentlich läuft. Und bei dieser Band läuft es auf jeden Fall. Die spielen volle Shows als Headliner. Ja, irgendwie vor 800 Leuten oder 700 Leuten, kein Plan. Selbst bei denen sind auf jeden Fall krasse Abnutzungserscheinungen irgendwie festzustellen. Und mir gibt es einfach zu denken.
Ja, was, und du meinst verorten zu können, dass der Grund daran ist, dass irgendwas mit der Industrie falsch läuft? Also, Frage. Also
ich glaube, es ist so ein bisschen... Ich glaube, man muss einfach mittlerweile, um sein Level, um überhaupt erhalten zu können, was man hat, muss man momentan viel, viel mehr hustlen irgendwie so. Du musst halt eigentlich endlos, pausenlos Gas geben irgendwie.
An allen Fronten, medial, genau wie auf der Bühne, im Studio und hast du nicht gesehen, fucking reden wir gleich auch noch drüber, Playlists, Plugging und all den Scheiß.
Genau.
Und ja, und da hast du natürlich recht. Und da hast du als Musiker 2 Chancen. Entweder du sagst du, Alter, ich bin, ohne dass ich hauptberuflich 365 Tage im Jahr Profimusiker bin, habe ich keine Identität oder ich kann mir gar nichts anderes vorstellen und dir verschwimmt deine eigene Identität und du kriegst Angst und machst dann mit und reißt dir den Arsch auf, bis du dann halt eben gar nicht mehr kannst. Und das ist ein Burnout, gibt es natürlich auch bei Musikern ohne Ende. Genau wie in jedem anderen Berufsfeld auch. Aber bei Musikern ist es natürlich besonders krass, weil man auch so eine ultra krasse Erwartungshaltung an sich selber, Konkurrenzgedanken ohne Ende und Ellbogengesellschaft noch und nöcher. Das ist die eine Variante, dass man halt einfach mitzieht und sich dran aufreibt und kaputt macht. Und wir reden ja natürlich jetzt nicht über die 5 oder 1 bis 5% ganz oben, bei denen immer, wo sich sondern wir reden über Leute, für die das wirklich ein Beruf ist, weißt du, mit genauso viel Stress wie jeder andere Scheißjob auch. Und ich glaube, da kann ich mich zuzählen. Und die andere Möglichkeit ist einfach zu sagen, ja, nee, das mache ich nicht mit. Ich möchte, und die Entscheidung habe ich für mich getroffen, ich möchte die Band oder das, was ich mache, dieses professionelle Musik machen und so, ich möchte das nur noch zu einem Grad machen, wo ich mich gut fühle. Wenn das genug ist, um mir weiter meinen Lebensunterhalt zu verdienen, dann ist das umso besser. Weil ich mache das ja auch gerne. Ich spiele gerne Konzerte, ich mache gerne Platten und so weiter und so fort. Aber wenn die Anforderungen so groß sind, dass ich mich da selber nicht drin wiedererkennen kann und weiß, daran gehe ich drauf oder reibe ich mich ja auf, dann habe ich persönlich keine Probleme damit auch zu sagen, es ist so liberating. Das fühlt sich fast so wie ein Befreiungsschlag an, um sich selber auch einzugestehen, ey, ich kann auch ohne das.
Ja.
Also ich höre ja deswegen nicht auf, Konzerte zu spielen und Platten zu machen. So. Aber wenn du die Wahl hast, ey, du kannst damit weiter Geld verdienen, aber du musst dich komplett vernichten dafür, bin ich raus. Sorry. So, man muss natürlich vielleicht auch eine gewisse Reife haben. Weißt du, hättest du mich das mit 25 gefragt, war ich Lichtjahre entfernt davon, überhaupt mit Musik Geld zu verdienen. Aber dann hätte ich dir gesagt, Alter, ich gehe den Pakt mit dem Teufel ein, egal was es kostet, ich mache das, bis ich umfall. Das sehe ich jetzt auf jeden Fall ganz, ganz, ganz anders.
Ja, ja, 100%. Das ist auch eine große Feststellung, die ich dieses Jahr gemacht habe. Und du hast auch gerade was von Identität gesagt. Und das ist halt auch so eine Sache, die ich feststelle. Diesen Typen, den ich gerade erwähnt habe, dessen ganze Identität ist seine Band. Ja, und du merkst richtig so, Alter, du hättest ja auch mal ein Wort.
Gibt es oft.
Ja, absolut. Und ich merke aber, je älter man wird, desto unwürdiger ist es eigentlich oder trauriger. Ja, es ist einfach, wenn du merkst, dass die gesamte Persönlichkeit davon abhängt, wie ja, wie die eigene Band läuft oder was weiß ich, ja. Und das gibt's auch.
Ja, und das eigene Wohlbefinden auch, wie die eigene Band angenommen wird und bewertet wird.
Ja.
Also, ne, jetzt um nochmal diesen Bogen zu der Social Media Folge zu machen, man unterliegt ja heutzutage grundsätzlich immer konstanter Bewertung und nicht wie früher in der Review Corner in einem Musikmagazin, sondern halt jeder Konsument ist jetzt halt auch gefühlt niederschmetternder Journalist, so, weißt du? Und ich kenne Leute, die kriegen Zustände, wenn die Kommentare unter ihren eigenen YouTube-Musikvideos lesen, so, ne? Also keiner findet das geil, so Hate zu lesen, aber ich kenne wirklich Leute, die kriegen dann richtig Filme, Alter.
Ja.
Weil die denken so, Alter, mir schwimmen hier die Fälle weg und ich bin nichts ohne die Liebe der anderen Menschen.
Ja, gefährlich, auf jeden Fall.
Spotify spielt eine extrem große Rolle.
Ja.
Davor muss ich auch nochmal so ein Disclaimer sagen, so, mich kotzt Spotify grandios an, aber... Mhm. Ich benutze Spotify durchaus selber.
Same.
Wie fast alle, die ich kenne, auch. Dementsprechend, was ich jetzt sage, genießt es mit deiner Grain of Salt, wie man sagt, mit etwas Vorsicht. Aber ey, diese Wrap-Ups jetzt zu Jahresende, die jeder so als Flex postet, sowohl Musikerinnen und Musiker als aber auch Fans und Konsumenten, als wäre das irgendwie geil, dass man da stolz drauf ist, dass man sagt, ey, guck mal Leute, so viel habe ich gehört, so viel. Es bedeutet nämlich im Umkehrschluss auch, so viele Platten hast du wahrscheinlich nicht gekauft oder so, ne? Und ich will da wirklich niemanden Strick draus drehen, wirklich in keinster Weise, aber ich kann nicht verstehen, warum Leute das so posten, um damit zu flexen. Also ich kann das als Musikersicht verstehen, dass man sagt so, Alter, guck mal, wir wurden in so vielen Ländern gehört und so viele Millionen Leute haben sich unsere Platte angehört. Da kann man ja auch stolz drauf sein, so rein jetzt von dem Umstand her. Aber Alter, damit bewirbt man halt auch einfach die kälteste Plattform überhaupt und die größte Anti-Kunst-Plattform, die größte asozialste Plattform, was überhaupt geht im Musikmachen für Künstlerbereich, so, ne? Und jetzt kommt das große Aber. Auch bei Manta gibt es Social Media Post, wo steht so, Alter, hier kommt die neue Platte, pre-save die Platte bei Spotify, weil natürlich das Label, um das nochmal in aller Klarheit zu sagen, in dem Moment, wo du mit einem großen professionellen Label in der Industrie zusammenarbeitest, du kannst da nicht sagen, ja ey, sign uns, aber wir machen kein Spotify, das kannst du völlig vergessen, das wäre ein Grund, dass die dich nicht signen, 150%, so, ne, und ich kann ja auch den Mehrwert von Spotify total verstehen, nur damit zu flexen und anzugeben, das liegt mir etwas fern und diese ganzen Posts, die jetzt auch um Manta aufpoppen, so von wegen, Alter, pre-save die Platte oder stream now at Spotify und so. Das ist halt leider einfach eine der Sachen, die ich persönlich nicht sonderlich feiere, aber die leider, wasch mich, mach mich nicht nass, funktioniert hier leider nicht. Das ist fürs Label wichtig und die pushen sowas und die pushen halt auch solche Posts und Anzeigen. Dementsprechend, ich nehme mir raus, mich als Hanno, der Privatmann, davon schon irgendwie zu trennen und sagen so, Alter, ich würde als Hanno, der Privattyp, nicht irgendwie zeigen, ey, hier, guck mal, was ich alles bei Spotify gemacht habe oder weil es mir fernliegt, diese Plattform bewerben zu wollen. Und wie gesagt, du siehst, ein großes Dilemma, ich nutze es ja auch selber, aber den Flex dahinter verstehe ich nicht. Wie ist das bei dir?
Also ich glaube, dass der Flex dahinter ist, dass die Leute sich natürlich extrem mit ihrem Musikgeschmack identifizieren und jeder denkt, dass er einen guten Musikgeschmack
Fair.
Hat. Und dementsprechend Spotify schnürt es am Jahresende in ein sehr praktisches Paket. Du kannst deine 5 oder was auch immer top meistgehörten Bands werden quasi kredenzt und mit ja einfacher Share-Funktion auf deine Instagram-Stories natürlich dann irgendwie dir zur Verfügung gestellt. Und ich glaube, den Leuten geht's in erster Linie darum, zu zeigen, welche Bands sie hören. Und von daher, ich sehe das immer so, ich sehe das auch so ein bisschen zwiespältig. Natürlich ist Spotify der allerletzte Dreckskonzern. Gleichzeitig glaube ich, sharen es die Leute vor allem deswegen, weil sie die Bands teilen wollen, die sie hören. So. Und von daher, ich finde das schon in Ordnung, wenn die Leute das so machen. Denn ja, konsequent wäre jetzt zu sagen, ich benutze es einfach nicht. Ja, und wenn man sagt, wenn man sagt, man benutzt es nicht, dann cool, dann kann man sich darüber, denke ich, auch richtig aufregen. Man kann sich natürlich grundsätzlich nicht alles, keine Ahnung, man muss natürlich Sachen mitmachen, die man nicht geil findet, also muss, ja, oder man macht Sachen mit, die man nicht geil findet und man kann sich darüber auch trotzdem aufregen und das kritisieren. Man will ja, dass sich die Umstände verbessern, von daher fair enough so, aber ja, ich glaube, den Leuten geht es darum, die Bands, ihre Lieblingsbands vorzuzeigen oder zu pushen. Und ich finde es daher akzeptabel, aber ansonsten Spotify.
Ich finde das auch akzeptabel. Das Problem ist halt einfach nur so, wir müssen uns halt einfach bewusst machen, was das für ein Konzern ist. Und
klar,
da wird jetzt gefühlt alle zwei Monate hinter den Kulissen wieder an irgendwelchen Rädern gedreht und die Konditionen für die Musikerinnen und Musiker werden noch schlechter.
Ja, auf jeden Fall.
So, da, also wenn du nicht, ist es nicht mittlerweile so, dass wenn du nicht eine bestimmte Playlist-Zahl erreicht, kriegst du gar kein Geld? Da, von diesen 0,00003 Cent.
Mhm, ich gucke gerade mal, in mein Backend, ich habe natürlich mit dem Label auch Releases auf Spotify und da müsste ich jetzt mal gucken, hier sehe ich Spotify.
Während du guckst, ich muss ja auch noch was sagen, ich habe eben was gesagt, das muss ich nochmal kurz überdenken, als ich gesagt habe, die Sachen hier flext, so das höre ich bei Spotify, die Platten wurden dann nicht gekauft, das ist ja eigentlich totaler Quatsch, weil ich kenne ganz, ganz viele Leute, die hören die Platte bei Spotify und kaufen sich trotzdem Vinyl und ich mache das ja auch nicht anders, also da muss ich auch schon ein bisschen zurückrudern. Mir geht es irgendwie einfach nur so auf die Eier. Genau, um das, ich glaube, wenn die Leute das so ihren Wrap-up zeigen am Ende des Jahres oder wenn Bands das auch machen, ich würde mich über mehr kritische Worte, die da Hand in Hand mitgehen, in ihren Posts freuen. Mhm. Das ist alles, was ich sage. Und da ich nichts Gutes über Spotify zu sagen habe, gibt es von mir und von Manta halt auch eben kein Wrap-up, zumindest dieses Jahr nicht.
Ja, also ich gucke jetzt.
Das mal? Ich habe überhaupt keine Ahnung.
Mhm. Ich gucke jetzt gerade mal hier in meine Statistiken dieses Jahr, was die
davon sind die Plays eh grottoid.
Die Spotify-Ausschüttung für Total Dissonance Worship, ja, also ab einem gewissen Punkt gibt's von Spotify null. Ja, ab einer gewissen Anzahl von Streams, die unter einem.
Also unter einer gewissen Anzahl, genau, von Streams.
Gibt's dann einfach keine Kohle mehr. Ich muss dazu sagen.
Zu geil.
Ja, ja. Auf jeden Fall, ich muss dazu sagen, wenn ich jetzt gucke, hier haben wir mal, ich pick jetzt einfach mal ein Beispiel raus, was hier irgendwo Mitte der Liste ist. So, bei hier gibt es zum Beispiel von Spotify 0, dann gibt es von Apple auch 0, weil wahrscheinlich auf Apple einfach nicht viel gestreamt worden ist, von Google, was auch immer, wo auch immer man bei Google streamt, 0,01 Cent, 0,04 Cent Other, das ist dann schon kombiniert, ja, also der Punkt ist halt so ein bisschen, den ich machen will, ohne dass das ein Punkt für Spotify ist, also der Konzern kann sich ins Knie ficken von vorne bis hinten. Mich persönlich, ob ich 0,01 Cent verdiene oder 0,0 Cent, ist dann am Ende auch, das ist dann auch ein Witz. Also weißt du, wie ich meine, es ist an Lächerlichkeit nicht mehr zu überbieten, die Ausschüttung ist schon so arschlos.
Aber die Dreistigkeit zu haben, zu sagen, so Alter, deine Musik ist es nicht wert, ja, überhaupt monetarisiert zu werden, weil du hast nur für deinen Song unter 1000 Plays, auch 1000 Plays müssen erstmal generiert,
ja, ja,
werden. Und sagen so, ja, dafür bezahlen wir dich jetzt nicht, weil du das als Künstler nicht wert bist, ist schon richtig. Und dass man, ey, und der Konzern kommt damit weg. Und dieser eklige Typ hinter diesem Konzern ist ja auch versucht, einem das immer so als total artistfreundlich und
ja,
so,
ja,
was das dann für ein geiles Tool wäre. Und hast du nicht gesehen, es ist an Widerlichkeit nicht zu überbieten. Und nochmal, so, ne, so, wenn von meiner Band irgendwo irgendwelche Social Media Pop-ups oder Videos oder Reels oder so aufpoppen, irgendwie pre-save bei Spotify, das ist für mich persönlich akzeptiert zu haben, dass ich einfach Teil der Industrie bin. So, dass ich kann das trennen, das mag irgendwie, keine Ahnung, mag jemand empfinden als wie sagt man, als
Cop-out vielleicht.
Ja, so, oder als widersprüchlich, aber für mich ist es so, ich kann trotzdem diesen Konzern halt völlig verachten und das tue ich auch. Und
ja, geht mir nicht anders.
Ich muss auch sagen, ich höre nicht sonderlich viel Musik auf Spotify. Ich höre eigentlich fast nur Podcasts auf Spotify. Das Problem damit ist auch, für Podcast bezahlt Spotify ja gar nicht, mal eben gar nichts.
Ja, nichts, ja.
Außer natürlich Joe Rogan und wir sind die Joe Rogans der Zukunft. Aber auch wir kriegen original, trotz vieler, mittlerweile hunderttausender Plays, original gar nichts. Vielleicht ist es auch schon siebenstellig. So, ne, so. Einfach gar nichts, weil der Content ist ja nicht Musik. So, also es ist einfach, und auch damit kommen sie durch. So, ne? Und es ist aber dann auch so, dass die Leute trotzdem auch unsere Zielgruppe beziehungsweise ihr da draußen am meisten über Spotify konsumiert und dementsprechend, ey, es ist wie es ist, fürchte ich.
Es ist von vorne bis hinten beschissen so. Und es werden auch pro Tag, warte, ich habe es gerade mal gegoogelt, über 100.000 neue Songs kommen jeden Tag auf Spotify. Und ja, das ist natürlich auch lächerlich, ja. Also das ist, da kommen wir wieder zu der
100.000 jeden Tag.
100.000, ja, jeden Tag. Das ist halt so, Irgendwann wird es sehr schwer, dass dein Scheiß noch gehört wird.
Ja, dass das ganze Ding völlig überschwemmt ist, ist völlig klar. Steht, gibt's gar keine zwei Meinungen. Viel zu krass, was da. Also, ne, haben die eigentlich, kuratieren die das genauso, wie früher das auch Bandcamp gemacht hat und so? Gibt es bei Spotify so Vorschläge oder so? Oder ist das halt einfach nur so, wie sagt man, Algorithmus generiert?
Nee, das ist, glaube ich, mittlerweile alles Algorithmus generiert. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich muss aber auch gestehen, ich benutze wahrscheinlich Spotify grundsätzlich anders als die meisten Leute, denn ich höre ganze Alben immer. So, ich bin so ein Albenhörer. Ich höre keine Playlists. Ja, von daher kein Plan, was mir der Algorithmus vorschlägt, landet selten also in meinen Ohren so. Denn ich weiß, wenn ich Spotify anmache, was ich hören will. Und die Sachen schnappe ich anderswo auf, weißt du, wie ich meine? Und dazu.
Lass uns diesem.
Ja, dazu noch abschließend. Ich benutze schon relativ viel. Wenn ich arbeite, höre ich Musik im Hintergrund. Da renne ich jetzt nicht jedes Mal hin. Und
das Prinzip ist auch super. Nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Ich finde, dieses alle Musik der Welt liegt dir zu deinen eigenen Händen, ist total geil. Es bleibt halt einfach nur so, dass die Vergütung ein absoluter Megascherz ist.
Ist es auf jeden Fall. Und weißt du, ich glaube, der letzte Punkt, den man einfach echt machen kann, ist, selbst die unter 1000 Leute, die Band XY streamen, bezahlen für ihr Abo. Jemand, der Geld bezahlt, um dich zu hören, davon sollte bei dir auch was ankommen. Fertig, aus.
Fair, sehr, sehr richtig.
Ja.
Also, wir fassen zusammen, lass mich in Ruhe damit. Bleibt ein ekliges Thema. Es ist anstrengend. Es ist irgendwie anstrengend und vielleicht bin ich auch nur immer abgeturnt, dass ich mich davon dann auch so irgendwie so runterziehen lasse oder mich so aufrege. Ich weiß es auch nicht. Turnt auf jeden Fall ab. Lass uns über was Schönes reden. Lass uns über Gear sprechen. Gear of the Dark. Deswegen sind wir nicht zuletzt hier. Simon, ich möchte von dir wissen jetzt, nicht von dir als Pedalhändler, was du so verkaufst oder sonst was, sondern mich würde interessieren, was hat dich dieses Jahr richtig geflasht, was du dir selber gegönnt hast, gekauft hast, rausgelassen hast, geklaut hat oder sonst was. Was gibt es in Casa de Simon Neues an Gear, was dich richtig umgehauen hat?
Es gibt ein Kollaborationspedal von Electronic Audio Experiments und Obstructures. Obstructures ist, die machen so Aluminium-Gitarren in Kleinstserie. Und Electronic Audio Experiments, ziemlich bekannte Pedalschmiede eigentlich. Und da gibt's ein Fuzz, was die als Kollaboration gemacht haben, in so einem brutalistisch aussehenden Gehäuse. Und das flasht mich richtig, das Pedal. Weil es ist irgendwie, es ist so, wenn du den Bassregler sowie diesen Oktavregler runterziehst, klingt es eigentlich nur wie eine richtig geile Distortion. Und das hat natürlich den Vorteil, dass du dieses Pedal ziemlich variabel einsetzen kannst. So. Und ich habe das ungefähr zu dem Zeitraum gekauft, auch als ich als auch das Total Distortion Worship rauskam. Und ich habe die dann beide auch viel abwechselnd gespielt. Und dieses Fuzz, also was mich wirklich flasht da dran ist, du kriegst es eigentlich so weit in High-Gain-Distortion-Bereich auch gedreht, dass es mit dem Total Distortion Worship quasi mehr oder weniger mithalten kann. Und dann aber dadurch, dass es ja trotzdem ein Fuzz-Circuit ist, gerade so in den hohen Lagen und auf den höheren Seiten einfach eine interessante Obertonstruktur. Also das hat mich auf jeden Fall dieses Jahr mit am meisten geflasht, das Pedal.
Ich habe mir dieses Jahr gar nicht so viel gekauft, fällt mir gerade auf. Ich gucke jetzt mal auch mal so durch meine Reverb-Liste und so. Ich habe mir im Juni eine Gitarre gekauft, die ich immer noch total liebe. Das ist auf jeden Fall für mich die Gitarre des Jahres und zwar eine Epiphone Crestwood Custom mit so Mini-Humbuckern drin. In Cherry, eigentlich gar nicht meine Farbe, aber sieht unglaublich geil aus, spielt sich unfassbar gut. Also meine momentane Lieblingsgitarre habe ich mir auch im
Juni. Ah ja, ich sehe sie gerade hier vor mir.
Ja. Also hat diesen geilen MC5-Look, also wirklich, und die klingt wirklich sehr, sehr gut. Und ich habe die auch günstig geschossen, Alter, die war irgendwie, so ein Typ hatte die aus dem Sortiment genommen und ich glaube, ich habe die inklusive Versand $450 bezahlt, also einen totalen Scherz, so ne, von einem Musikladen. Und ansonsten habe ich mir, was habe ich mir gekauft? Ich habe mir einen Dan Electro Grill Cheese Distortion gekauft, kennst du das Teil?
Nee.
Das klingt, google das mal, Dan Electro Grilled Cheese, das ist so, wenn du das Teil siehst, kennst du auf jeden Fall, das ist so wie so ein Fixed Wah, also wie so ein Wah-Wah, was man in so einer Einstellung hat, wo man das dann stehen lässt und dann halt mit einer sehr fiesen, echt ungeilen Verzerrung, aber es ist so scheiße, dass es schon wieder geil ist, habe ich tatsächlich auch auf der neuen Platte, glaube ich, benutzt, oder zumindest auf einen der beiden Covertracks, die auf einer 7-Inch rauskommen, im Boxset, so, ich glaube, auf dem, ich glaube, ich habe das Solo von Slit Your Own Throat von GBH habe ich damit eingespielt und das klang unglaublich gut. Also, dann habe ich einen Zwanni für bezahlt. Wollte ich schon immer haben, das Teil. Ich bin ja immer zu haben für obskure Scheißpedale, weil für mich, ich verfolge ja die Philosophie, es gibt keine schlechten Pedale, sondern nur nicht den richtigen Zeitpunkt, sie zu benutzen. Und ich finde immer irgendwie den richtigen Zeitpunkt, jedes Pedal zu benutzen. Und ich habe auch kein Pedal, was nicht irgendwo zu irgendeiner Art und Weise mal zum Einsatz gekommen ist, auf irgendeiner Aufnahme. Und da habe ich nach wie vor extrem viel Spaß dran. Ansonsten ist natürlich, wir haben da eine Folge gemacht, ich glaube auch dieses Jahr, wenn ich mich nicht täusche, zum Thema digital. Hanno probiert sich im digitalen Segment aus, auch eine gute
Folge. Der digitale Flirt hieß die.
Der digitale Flirt, und das schulden wir euch auch immer, und das wissen wir noch, eine zweite Folge, und die wird's auch geben mit dem ein oder anderen Update. Denn für mich, ich habe den ersten Teil des Jahres damit zugebracht, irgendwie mich mit durch Tonex zu arbeiten und vor allen Dingen auch den Quad Cortex. Falls den jemand kaufen möchte von mir persönlich, bitte schreibt mir direkt. So gut wie nicht benutzt, zweimal angeschaltet und einfach festgestellt, ist nicht mein Ding. Also wenn ihn jemand haben möchte, meldet euch. Und ich habe das alles ausprobiert und war dann eigentlich von der Idee, eventuell mir ein total leichtes Setup für die Bühne schaffen zu können, was halt auch als Fly-Rig total gut funktioniert, weil es jeden Abend gleich klingt und schnell funktioniert, fast weg. Bis ich dann beim Guitar Summit die Jungs getroffen hat von Dimehead. Dimehead ist aus Buchholz, zwischen Hamburg und Bremen, und die haben mal eben einen NAMM-Player gebaut. Diese NAMM-Player, da habe ich auch schon öfters drüber gesprochen. NAMM ist ein Capturing-Format, das ist eine Freeware, gibt es im Internet, guckt euch das mal an, Neural Amp Modeler. Auch von so einem Typen, von irgendeinem Eierkopf, von so einem totalen Nerd irgendwie, kriegt so Linux-Vibes.
Ja.
Als Freeware, als Alternative zu dem Capturing von Quad Cortex und Tonex und so erfunden oder entwickelt. Und das Ding ist qualitativ, also erstmal NAMM als Format, deutlich, deutlich vor den anderen beiden genannten, muss man ganz klar so sagen. Und ich habe das mittlerweile noch und nöcher durchprobiert. Und die haben halt einfach für dieses Format eine Hardware-Lösung, also den NAMM-Player gemacht. Ich habe den hier zu Hause, spiele fast jeden Tag damit und überlege tatsächlich auch, ihn für mein Live-Setup zu benutzen. Da wird es auf jeden Fall News geben. Das Ding alleine aber schon mal ist für mich die Entdeckung des Jahres, einfach weil die Typen, Grüße gehen raus an Dirk und seine Kollegen, einfach geile Company, und das Produkt ist der absolute Wahnsinn. Also wirklich, wirklich krass, und ich kriege da auch nichts für oder so. Ich sage das einfach aus Respekt vor den Underdogs in erster Linie, die nicht mit einem riesigen Marketingkatalog alles andere überfahren und irgendwelche Sweetwater-Deals haben oder so oder von anderen Branchenriesen, sondern einfach ihre eigene Suppe kochen. Und das Ding ist extrem gut geworden. Und damit habe ich viel Spaß. Und ich werde auf jeden Fall in den digitalen Flirt Nummer 2 berichten, wie es mir und Dimehead weitergeht.
Sehr gut, das höre ich doch gerne, ja. Ich habe ganz vergessen, Gitarren habe ich mir natürlich auch welche angeschafft dieses Jahr. Einerseits, die haben wir sogar bei uns auf dem Gear of the Dark Profil mal vorgezeigt, diese RIP Custom Star Destroyer in diesem schwarz-roten Crackle-Finish. Mhm. Es ist seitdem mit Abstand meine meistgespielte Gitarre.
Sieht auch am geilsten aus.
Die ist wirklich geil.
Etwas Farbe wagen.
Ja, es ist... Ich muss einfach sagen, die Gitarre ist so gut, wirklich so gut. Die kam mit einem perfekten Setup. Der Hals ist unglaublich schnell. Ich habe dann EMGs reinkloppen lassen, weil ich mal wieder eine Gitarre mit EMGs haben wollte, so zur Abwechslung. Bereue ich auch nicht, ist cool, macht Spaß. Also die Gitarre ist so die absolute Instant Gratification Gitarre. Und spielt sich halt auch deswegen geil, weil man mag es kaum glauben, solche X-Formen sehr ergonomisch sind. Weil du kannst die ja...
Liegen geil auf dem Schoß.
Und du kannst sie auch in klassischer Position spielen, wenn du sie auf diese Kante, weißt du, wie ich meine, so hochkant. Du kannst sie auch so hoch...
Ja,
ja, ja, genau. Deswegen, also spielt sich geil, egal wie, wie man es dreht. Klingt geil, perfektes Setup. Also die Gitarre ist der Oberknaller, spiele ich fast nur. Ansonsten habe ich noch so eine... Electrical Guitar Company 7-Seiter Alu-Gitarre geschossen bei Reverb für einen verhältnismäßig guten Deal. Die ist sehr, sehr geil, macht mir sehr viel Spaß, aber um ehrlich zu sein, langfristig hätte ich wirklich gerne eine EGC, ich glaube Model 2 oder Model 3 heißt die, das ist diese Mosrite-Form. Die als Bariton 6-Seiter ist eigentlich eine Traumgitarre für mich, und wenn sich mal eine Gelegenheit bietet, dann würde ich die tauschen oder verkaufen, um mir so eine Bariton Mosrite EGC zu holen. Aber bei der Gitarre, ganz witzig, die kam, der Typ, der Originalbesitzer hat mir die verkauft, die kam mit einem Setup, was auch extrem perfekt war, so perfekt, dass ich mir so ein Messgerät geholt habe, um die Saitenstärken nachzumessen, dann den Saitenzug zu ermitteln und das auf alle meine anderen Gitarren zu übertragen, weil es sich so krass perfekt angefühlt hat.
Eieiei, das ist natürlich ein Nerd auf einem ganz anderen Level, meine Herren. Ansonsten, ich habe richtig viel Zeit damit verbracht dieses Jahr. Grüße gehen raus. Ich habe richtig viele Prototypen gespielt, denn ich glaube, es ist fair, mittlerweile können wir es sagen. Ich hoffe, dass wir es bei einem NAMM vorstellen können, natürlich am Stand von Lichtlärm, CultFX. Und zwar Hanno. Der Hanno, ihm sein Hanno, kriegt sein eigenes Signature Distortion Pedal. Ich habe es schon mal gespoilert dieses Jahr. Es gab ein Foto von mir und Daniel von Lichtlärm, wie wir fleißig am Basteln waren. Wir haben ernst gemacht und es wird auf jeden Fall ein Signature-Pedal geben, was sehr, sehr, sehr geil wird. Da könnt ihr euch drauf freuen. Und du natürlich auch, Simon, du hast es noch gar nicht gehört, gespielt. Dementsprechend, ich habe viele Prototypen davon gespielt und ich hoffe, dass ich jetzt die Tage irgendwie auch das Finale, den finalen Prototypen zugeschickt bekomme. Und ich freue mich, es dann auch in echt zu sehen bei der NAMM 25. Das ist auf jeden Fall schon mal ein giermäßiger Outlook, wo man sich drauf freuen kann im Jahre 2025.
Ja, auf jeden. Da sprichst du natürlich was Gutes an. Ich habe ja auch ein Distortion-Pedal rausgebracht dieses Jahr, nämlich das Total Distortion Worship.
War das dieses Jahr? Wieso habe ich das Gefühl, das ist schon so alt? Wahrscheinlich, weil wir viel drüber gesprochen haben.
Ja, weil wir viel drüber gesprochen haben, weil die Zeit rennt und fairerweise ich mit Daniel natürlich auch fast das gesamte Jahr 2023 damit verbracht habe, dieses Pedal zu entwickeln. Rauskam es zur NAMM, wo du ja dabei warst, im Januar diesen Jahres, die erste Version und die zweite Version jetzt gerade erst vor einem knappen Monat. Wir haben es nochmal abgedatet. Wir haben den Clean Boost durch einen Overdrive ersetzt für mehr Gain, weil mehr Gain ist mehr geil. was ich auch, glaube ich, habe ich hier noch gar nicht angesprochen im Podcast, ich habe ein Signature Pickup rausgebracht mit Harpers Guitars tatsächlich.
Doch, haben wir drüber geredet, auf jeden Fall.
Alles klar.
Ja, ja, ja. Aber ist natürlich trotzdem genauso geil, nicht weniger geil und nicht weniger interessant.
Nee, auf jeden.
Habe ich noch gar nicht gehört, das Ding.
Ja, klingt aggro.
Glaube ich gerne.
Fett und aggro. So wie ich. Gibt's für 6- und 7-Seiter, ja.
Ja, musst du mir eigentlich mal so einen rauslassen. Ne? Ich weiß genau, in welche Gitarre ich den reinbauen würde.
Kriegen wir hin, ja.
Das würde ich gerne probieren. Mhm. Ansonsten, ja, also Gear ohne Ende, bevor uns hier verlieren. Aufreger des Jahres. Gibt es sowas bei dir, Simon, wo du richtig im Strahl gekotzt hast 2024? Also abgesehen von der Gesamtmenge der Scheiße, die so allen auf einen niederprasselt. Gibt es sonst irgendwas, wo du sagst, Alter, das hat mich richtig abgefuckt?
Ja, also eigentlich fast alles außerhalb meiner Kontrolle hat mich wirklich abgefuckt. Fair. Ich merke, dass wie soll ich sagen, jegliche Illusion politisch, wirtschaftlich auch, so dumm das klingt, aber ja, klar, also man merkt so, mittlerweile sind wir in so einem Kapitalismusstadium angekommen, was so frustrierend ist. Man sieht's ja auch an dem, wie soll ich sagen, an diesem, nennen wir es mal CEO-Zwischenfall aus New York von letzter Woche oder wann das schon wieder war, dass langsam so ein Siedepunkt erreicht ist irgendwie, wo alles sehr, sehr, sehr fragil scheint. So, ja, alles scheint so, man hat so das Gefühl, dass die Stimmung kurz davor ist, völlig überzukochen. So, und das betrifft so viele, wie soll ich sagen, so viele Facetten des Lebens irgendwie. Und das merke ich doch, dieser existenzielle Stress macht mir zu schaffen. Und ich muss mir größtmögliche Mühe geben, mich auf meine Bubble zu besinnen, um bei Verstand zu bleiben. Und das ist, glaube ich, dieses Jahr ja einfach schwerer denn je. Also mir fällt's schwer, zu beruhigen, was weiß ich, keine Ahnung. Und ich tue wirklich mein Bestes. Ich setze mich wirklich sehr limitiert nur noch dem ganzen Terror aus, der da draußen so abgeht. Aber es hilft nichts.
Das ist für mich einer der Aufreger des Jahres 2024, dass ich mich selber dabei erwische, genau wie du das beschreibst, dass ich mich darüber aufrege oder dass ich mich runterziehen lasse, dass ich auch vielleicht zu viel Medien konsumiere und so weiter, dass ich nicht gut, so gut da drin bin, wie ich es gerne wäre, mich selber davor zu schützen und bewusst aktiv davor abzuschotten. So, ich glaube, ich habe lange überlegt, was sind so die Aufreger des Jahres für mich, und am Ende des Tages bin ich eigentlich bei dir. Irgendwie ist es so eine Gesamtsuppe, so ein Konglomerat von Scheiße. Wir haben ja auch eine lange Folge über die USA-Wahlen gemacht und so, die wir auch vielleicht bei den Folgen des Jahres hätten erwähnen können, weil wir da sehr, sehr, sehr viel positives Feedback für bekommen haben. Danke dafür nochmal. Der Grund, warum wir sie gemacht haben, war natürlich weniger erfreulich, und auch sie zu machen war jetzt auch nicht mega spaßig, aber es war im Nachhinein wohl eine gute Folge und es fühlte sich auch gut an, sich mal so ein bisschen den Frust von der Seele zu reden, denn irgendwie fühlte sich, also ich will es überhaupt nicht wieder aufmachen. Es geht hier ja nicht darum, irgendwie, ja, es ist nur scheiße, weil es gibt auch so viele geile Dinge. Es gibt so wunderbare, gute Sachen, auf die wir uns konzentrieren können. Denn Simon, wir sind hier immer noch bei Gear of the Dark. Wir machen hier einen Podcast, um die Leute zu unterhalten. Wir haben geile Stories auf Lager. Wir werden noch weitere geile Stories erleben, um sie den Leuten zu erzählen. Ich rede gerne mit dir. Du redest vielleicht sogar gerne mit mir. Ich glaube, man muss einfach sich mehr auf das konzentrieren, was einen gesund, psychisch wie körperlich hält, und einfach irgendwie glücklich sein. Das ist das Allerwichtigste. So doof diese Bauernweisheit jetzt auch klingt, passt einfach auf euch auf. Also nicht nur gegenseitig, sondern nehmt euch das Recht raus, auch auf euch selber aufzupassen, ja, und nur das zu machen, worauf ihr Bock habt. Also soweit es eben möglich ist. Lasst euch nicht kaputt machen. Und Stichwort Aufreger 2024. Ähnlich. Also kann ich jetzt auch nicht so genau benennen, wenn es zum Beispiel um die Musikindustrie geht, aber was mir auffällt, und ich mag mich irren, mein Gefühl 2024 ist Stichwort alte Suppe, dass die ganzen Konsummuster, die Hörgewohnheiten, es wird wieder so, ich habe das Gefühl, also es gibt so viel geile Sachen im Underground, aber gefühlt sieht man und hört man nur wieder Rockdinosaurier. Egal ob das AC/DC auf Tour sind jetzt wieder, egal ob das Linkin Park sind, egal ob man auf allen Festivals immer seit Jahren und Jahren und Jahren dieselben Headliner sieht, jedes verdammte Jahr gefühlt, europaweit, keine Ahnung, und irgendwie, und das alles wird dann auch noch viel weichgespülter. Ich habe das Gefühl, es gibt so eine ganz, ganz große ausgeprägte Sehnsucht gerade, dass die Leute wieder Popstars wollen und dass die Industrie darauf antwortet, und vielleicht ist das halt auch so, dass ich so überflutet bin von Social Media, dass das so abgefeiert wird. Das ist halt einfach so, ey, Band XY kommt zurück, oder Band XY wollen es nochmal wissen oder so. Ey, und es gäbe so viel Platz und Dringlichkeit auch da draußen, Platz zu machen für geile neue Musik. Und ich habe das Gefühl, für mich, dass der Grundtenor von 2024, und ich klammer natürlich die sehr gesunde Subkultur jetzt mal aus, aber so was so man im Mainstream mitkriegt, enorm, enorm farblos und uninspiriert war.
Ja, ich denke, es hat viel auch mit dem Konsumverhalten der Leute zu tun, auch der jüngeren Leute natürlich. Die, ja, sich,
wenn Geld ausgegeben wird für Riesenkonzerte, Festivals, die $300 kosten oder €300 ein Wochenendticket, oder halt irgendwie für die Platten von einer Band, von denen man eben schon 8 Stück im Dings hat oder sonst was im Schrank.
Ja, und nicht zu vergessen, die Art und Weise, die auf die Social Media unsere, ja, Aufmerksamkeitsfähigkeit zerbombt hat, so, und das merke ich ja auch, merke ich bei mir selber, und wenn ich überlege, wenn junge Leute jetzt damit mit TikTok aufwachsen und das deren Erstverbindung mit Internet ist sozusagen, oder deren Erstkontakt mit Internet, ja, da wird einem natürlich das Gehirn von vornherein richtig krass gegrillt, so, ja, und wie ich.
Oder auch Erstkontakt mit Musik, darf man ja auch nicht vergessen, ne?
Darüber vor allem.
Genau, wenn du früher irgendwie mit einem Kassettenrekorder am Radio saßt und der Hoffnung, dass irgendwann Smells Like Teen Spirit kommt oder Wind of Change oder, ja, so, das hatte natürlich eine andere Art und Weise. Also, ich weiß es auch nicht mehr. Ich habe auch so total die Bewertungsgrundlage verloren, wenn wir in so einen Boomer-Talk verfallen. Mhm. Ich weiß es nicht, ist mir aber auch egal. Ich kann hier nur über das reden, was mir wichtig ist. Und ich möchte nicht heutzutage mit sowas so wunderschön wie Musik in Kontakt kommen und dann halt über 10-Sekunden-Clips. Wie sollst du da so eine richtige, extreme Passion aufbauen?
Bei der,
gibt sehr interessantes Interview, habe ich dazu gestern gelesen, mit Trent Reznor, der ja auch nicht immer nur kluge Sachen sagt, aber der hat auch gesagt, so, ey, dass er eigentlich nur noch Bock hat, irgendwie an Soundtracks zu arbeiten für Filme, weil das für ihn halt einfach eine größere künstlerische Herausforderung ist. Es hat einfach mehr Wert, mittlerweile an Soundtracks und Soundkulissen für Filme zu arbeiten, anstatt Musik zu produzieren, die gefühlt nur noch zu Fahrstuhl-Hintergrund Musik ist, egal welches Genre, egal wo, weil man halt einfach die Gesamtheit des Kunstwerks von einer Platte oder einem Song überhaupt nicht mehr erfasst, in der Art und Weise, wie er nach draußen hin präsentiert wird durch die digitalen Medien. Das dazu, Trendressen.
Ja. Ansonsten, Hanno, wie war denn sonst persönlich für dich das Jahr? Und vielleicht auch die Highlights. Wie wäre es damit, nachdem wir jetzt gerade die ganzen negativen Sachen durchgespült haben?
Ja, hör mir auf. Fazit 2024. Auf der guten Seite, ich sagte, das Positive. Ja, Irinsch und ich haben eine neue Platte gemacht. Die Platte zu machen hat viel, viel, viel mehr Spaß gemacht, als die Platte, vielleicht sogar Platten davor zu machen. Die Platte ist genauso entstanden wie unsere allererste Platte, und zwar als Freunde aus einer Jam heraus, extrem roh und punkig, einfach nur aus Spaß am Musik machen und vor allen Dingen daran, miteinander Musik zu machen. Da bin ich sehr, sehr stolz auf uns, was wir da gemacht haben, und ich bin sehr stolz auf die Platte, und die ist auch sehr, sehr geil geworden. Aber vor allen Dingen geht es um den Vibe, nicht um den einzelnen Song so und wie diese Platte entstanden ist. Nach dieser fürchterlichen, extrem erfolgreichen Platte, die auch sehr, sehr gut ist, die Pain is Forever and This is the End, aber die Entstehungsgeschichte der Platte war so, die hat uns ja an den Rand unserer Existenz als Band gebracht, und es war so schön, jetzt wieder einfach aus dem offenen Arsch, aus der lockeren Schulter, einfach mal wieder eine richtig geile Punkplatte hinzukotzen. So, das war sehr, sehr schön. Ansonsten, ja, glaube ich, dass ich Entscheidungen getroffen habe, anfangs in der Folge schon drüber gesprochen haben, wie man sich als Musiker, als Berufsmusiker dafür schützen muss, sich aufzureiben, auszubrennen, dass ich für mich das entschieden habe, dass ich sag so, Alter, ich muss das nicht unter allen Umständen mitmachen, und es gibt für mich klare Grenzen, und ich kann die mittlerweile auch klarer benennen und auch selbstbewusster benennen, als ich das früher noch konnte, und das wird jedes Jahr besser. Da bin ich stolz auf mich. Work-Life-Balance, wenn man so will, was auch das Touring anbetrifft, dass ich sag so, Alter, ich fahre nur noch irgendwie hin, wenn ich da Lust drauf habe, oder fliege auch nur irgendwo hin, ein Konzert zu spielen, oder da gibt es gutes Geld oder so, und dass ich, der letzte Schritt ist auch, das Ego gänzlich auszuschalten. Das wirst du natürlich niemals ganz ausschalten können, aber nicht mehr irgendwie Schnappatmung zu kriegen, was die anderen Bands machen, und man muss doch immer mithalten, und wenn du jetzt nicht präsent bist, dann wirst du vergessen oder sonst was. Alter, ich möchte Ruhe und Frieden in mir finden, dass das, was ich gemacht habe, gut ist und dass ich darauf stolz drauf sein kann und dass die Leute das auch für immer zu schätzen wissen werden. Und ich muss nicht immer überall dabei sein. Und wenn ich das auch nur halb so gut hinkriege, im Kopf und im Bauch und in der Tat und Realität, wie ich das gerade formuliert habe, dann bin ich schon sehr, sehr einen großen Schritt weiter und sehr, sehr stolz auf mich. Das war eigentlich das Fazit von 2024 für mich. Was Gear of the Dark angeht, freue ich mich, dass wir auch im vierten Jahr, nach vier vollen Jahren, es immer noch geschafft haben, geile, gehaltvolle Folgen zu machen. Und ich das Gefühl habe, jetzt auch gerade wieder in so einer Phase zu sein, wo wir total den geilen, großen Haufen an Themen und Sachen haben, die wir machen wollen, machen werden und so weiter. Ja, danke an dich, und darüber freue ich mich.
Ja, auf jeden. Ja, mein Jahr war so ein bisschen ambivalent. Ne, ich sag mal, letztes Jahr, Ende des Jahres, war ja die Tour mit Nightmare in Europa, dann hier im Frühjahr in den USA. Ich war extrem ausgebrannt, hat sich dann körperlich ziemlich stark niedergeschlagen, auf jeden Fall für so.
Ich erinnere mich, im März.
Genau. Und das war auf jeden Fall so ein bisschen auch so ein Wake-up-Call für mich, weil ich gemerkt habe, wenn ich mir zu viel Stress zumute, bin ich jetzt wahrscheinlich langsam in so einem Alter, wo der Körper einfach irgendwann sagt, ja, fuck off, Alter, kannst du abhaken. Und
ja, es reicht.
Deswegen musste ich auf jeden Fall lernen, dieses Jahr meinen Stresshaushalt irgendwie zu managen. Und kriege ich auch ganz gut hin. Ich hatte jetzt keinen großen Rückfall seitdem, was gut ist. Und ja, ansonsten hat sich das Jahr positiv für mich, war es relativ lebensverändernd tatsächlich, dadurch, dass ich Cult of X gestartet habe. Hätte ich jetzt nur das Label dieses Jahr gehabt, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, es ist alles gerade ziemlich mau. Ich glaube, das Jahr wäre echt finster gewesen, wenn ich jetzt nur das Label gehabt habe und hätte. Und glücklicherweise ist es durch Cult of X jetzt so, das ist innerhalb dieses Jahres quasi mein Dayjob geworden so. Und das ist natürlich eine positive Entwicklung. Und tatsächlich muss ich sagen, dass es weniger stressig ist als das Label, wo eigentlich viel weniger geht. Aber das ist halt so ein Ding, ich merke das auch, wenn es darum geht, auch Sachen einfach nur abzufertigen. So, weißt du, wenn ich beim Label eine Platte rausbringe, die mal gut läuft, und du musst dann 500 Platten verschicken, Alter, es ist ein ein Arbeitsaufwand, ja, der wirklich crazy ist so. Und das ist natürlich, ist jetzt nicht mehr so ganz so schlimm, sag ich mal, weil man, ja, wie soll ich sagen, mit weniger Aufwand irgendwie, ja, was weiß ich, die gleichen Werte verschifft, so, ja. Und das macht natürlich einen Riesenunterschied. Also es ist einfach weniger stressig geworden und ich habe deswegen geht's mir auf der Ebene deutlich besser, was so Arbeit angeht. Ich bin nicht mehr so am Limit die ganze Zeit. Es ist zwar grundsätzlich mehr Arbeit, weil es das Label auch noch immer gibt und wir machen den Podcast und bla bla bla, wir machen ja alle auch diverse Sachen, aber alles in allem habe ich das Gefühl, dass ich irgendwie mein Zeitmanagement und mein Stressmanagement viel besser im Griff habe. So.
Auf privater Ebene war das Jahr für mich definitiv auch ambivalent. Also ich habe mich, also ne, das war, wir haben gute Konzerte gespielt und so und ne, das war alles geil. Ich merke aber doch auf privater Ebene, und vielleicht steigen wir da tatsächlich jetzt vielleicht nochmal ein bisschen ein. Mhm. Wir haben viel darüber gesprochen dieses Jahr, was machen wir hier eigentlich? Und da haben wir in unserer USA-Folge auch drüber gesprochen. So, ne, ich überlege, wo ich hingehöre. Ich habe jetzt nicht vor, hier wegzuziehen oder so, und ich bin jetzt auch nicht enttäuscht von den USA in dem Sinne. Aber ich merke jetzt gerade, dass bei mir wieder so eine Zeit des Umbruchs, man merkt es ja immer so ein bisschen, wenn irgendwie was so Sachen passieren oder passieren sollten oder vielleicht auch so längst überfällig sind. Ich weiß nicht so richtig, wohin mit mir gerade. Mir geht's hier total gut, ich habe ein geiles Haus, ich hab mir das Leben hier so eingerichtet, wie ich das immer haben wollte. Mit der Band läuft es gut, unser Podcast ist gut, ich, aber irgendwie, keine Ahnung, ich vermisse irgendwas und ich kann noch nicht so richtig sagen, was es ist und welche Maßnahmen ich dafür ergreifen muss, um auch mich in einer anderen Richtung wieder erfüllter oder ausgefüllter zu fühlen. Ich bin da nicht sicher, aber irgendwas ist, merke ich, möchte ich ändern oder möchte ich gerne machen und ich weiß noch nicht genau, was das ist. Vielleicht endlich doch exotischer Tänzer werden oder so.
Kfz-Mechaniker.
Showhypnotiseur, ich weiß es nicht, aber und da hat natürlich auch der Aufenthalt USA mit, weißt du, ich bin jedes Jahr irgendwie 3, 4, 5 Mal auch in Europa, in Deutschland unter all den alten Freunden und manchmal denkt man schon so, ja, also ich habe gerade, genau, Heimweh ist es. Mhm. Es gibt ja, Gainesville, Florida ist mein Zuhause, aber man hat ja immer nur eine Heimat. Das ist bei dir Berlin, das ist bei mir Bremen. Und ohne, dass ich jetzt direkt wieder unbedingt in Bremen leben will zu diesem Zeitpunkt, aber ich habe irgendwie Heimweh, aber ich weiß nicht, wonach ich Heimweh habe. Und das ist ein komisches Gefühl. Ich glaube, ich habe Heimweh nach der Qualität der zwischenmenschlichen Beziehung, die ich hatte, bevor ich hierher gezogen bin. Das kannst du vielleicht auch bestätigen, da kannst du gerne auch was zu sagen gleich.
Ja, 100 Pro.
Ich vermisse die Tiefe und Qualität der Freundschaften, wie ich sie gewohnt war aus Hamburg und Bremen. Die habe ich auch alle immer noch, aber dass ich die nicht mal ebenso mit einem 10-minütigen Spaziergang erreichen kann und vorbeigehen kann und mir Hilfe holen kann, wenn ich sie brauche. Im Alltag, aber auch so, wenn es einem mal schlecht geht. So. Und das merke ich, dass mir das mehr zu schaffen macht, als ich es vor 10 Jahren erwartet hätte. Weil man vielleicht naiverweise auch gedacht hätte, dass man dieselbe Qualität von Freundschaften und sozialen, ja, Verbindung hier in derselben Quali und Intensität nochmal aufbaut, das habe ich einfach überschätzt und das passierte natürlich mit über 30 dann irgendwie nicht. Also ich habe hier 1000 Kumpels, genauso wie du und sicherlich auch 1, 2 Leute, die ich Freunde nennen, aber das ist halt einfach nicht dasselbe und ich stelle dann fest, dass ich für mich rausfinden muss, was das für mich und meine Zukunft bedeutet. Das ist nichts, was ich jetzt oder morgen rausfinden muss, aber das gibt mir in letzter Zeit mehr zu denken als vor wenigen Jahren noch. Und irgendwann weiß ich auch nicht, was ich daraus für ein Fazit schließen werde. So, ich glaube, du verstehst, was ich meine. Ich habe ganz kurz gestern auch mit Grabi, wie gesagt, von Mörser darüber gesprochen. Und er hat mir übrigens genau das Gleiche erzählt von ihm und seiner Frau. Die haben ja auch beide in Bremen gelebt. Und dann habe ich mit meiner Frau darüber gesprochen. Und sie sagt so, Alter, vielleicht ist das einfach so ein amerikanisches Ding mit euch Deutschen oder mit euch Leuten, die aus Europa hierher ziehen. Ich wünschte, ich könnte dir was anderes sagen, aber der Vibe ist einfach anders.
Ja, der Vibe ist auf jeden Fall anders irgendwie. Und mir geht es wirklich exakt genauso. Ich bin, ehrlich gesagt, ziemlich desillusioniert von den zwischenmenschlichen Beziehungen, die ich hier mit Leuten habe. Und da gibt es sehr, sehr wenige Ausnahmen. Wirklich sehr wenige Ausnahmen. Und ja. Der Punkt ist, Ja, ich will nicht in diese Klischees verfallen, in diese typischen deutschen Vorurteile. Ja, alle Amis sind unverbindlich und der ganze Smalltalk ist bedeutungslos. Da kann ich für eine Lanze brechen. Ich finde den Smalltalk im Alltag extrem angenehm, weil die Leute im Gegensatz zu Berlin keine Fresse ziehen, sondern ziemlich freundlich sind. Egal, was es bedeutet. Ich mag auch, don't get me wrong, ich mag auch eine extrem unfreundliche Kassiererin in Berlin, ja, in Ost-Berlin. Das macht schon Bock. Ja, da muss
weil
ich,
du selber Berliner bist, real recognizes real.
Da kann ich drüber schmunzeln mittlerweile. Ja, das, aber nichtsdestotrotz, also für diesen Smalltalk-Shit, für dieses Klischee kann ich nur eine Lanze brechen. Das finde ich extrem angenehm hier. Aber man merkt sehr den Unterschied, den kulturellen Prägungsunterschied bei den Leuten. Und das drückt sich darin aus, wenn du versuchst, mit denen tiefergehende Gespräche zu führen, sei das jetzt über persönliche Sachen oder Politik. Man hat das Gefühl, man dringt zu den Leuten nicht durch. Und meine Theorie ist einfach die, dass die Leute hier viel, viel isolierter aufwachsen. Und zwar, der American Dream und den haben die Generation vor uns auf jeden Fall gelebt, auch die Generation, aus dem unsere Altersgruppe jetzt entsprungen ist, ja. Der American Dream war, dass du dein eigenes Haus hast. Und dein eigenes Haus zu haben ist natürlich cool und geil, aber du wächst natürlich auch einfach isoliert in deinen eigenen vier Wänden auf und dein einziger sozialer Kontaktpunkt ist, wenn du auf Arbeit fährst oder als Kind in der Schule bist, ja. In Deutschland, Europa wachsen wir in Mietshäusern auf, wo du teilweise, also Alter, der Witwenmacher hatte 17 Etagen a 15 Wohnungen. Wenn du auch nur einen Fuß vor die Tür gesetzt hast und dich in den Fahrstuhl gestellt hast, bist du zwangsläufig mit Leuten konfrontiert worden. Du läufst zu Fuß, du fährst S-Bahn, U-Bahn, Straßenbahn. Überall sind Leute, du musst ständig mit Leuten klarkommen und das ist bei Amis nicht so.
Ich kenne aber trotzdem auch viele Leute, die vom Dorf kommen, alle von alleinstehenden Einfamilienhäusern und trotzdem ist der Vibe ein anderer.
Fair enough, auf jeden Fall.
Genau, aber ich weiß voll, was du meinst. Gerade als Berliner ist das natürlich ganz extrem so. Es ist eine riesige Stadt. Aber irgendwie trotzdem Leute, die ich aus Bremen oder aus Deutschland kenne, die ihr Leben lang gefühlt irgendwie oder im Dorf aufgewachsen sind, die haben eine andere soziale, ich will nicht mal von einer sozialen Intelligenz sprechen, ganz und gar nicht, aber irgendwie ist es anders und ich kann es noch nicht wirklich benennen, was es ist. Ich habe für mich einfach herausgefunden, dass ich mir nichts vormachen kann. Ich liebe es hier, ich lebe gerne unter Palmen und Sonne und ich habe hier ein wunderbares Haus und ich habe hier viel Glück gehabt oder schöne Sachen erleben dürfen. Aber ich werde mein Leben, die zweite Hälfte meines Lebens, also und das ist genau wie die erste Hälfte meines Lebens, das Allerwichtigste sind für mich soziale Kontakte und Freunde. Ja. Und wenn das für mich bedeutet, dass ich dann irgendwann auch mal wieder umziehen muss, einfach in ein soziales Klima, wo ich wirklich absolut meine engsten Leute wieder um mich habe, werde ich daraus Konsequenzen ziehen müssen. So, und das merke ich jetzt gerade. Und das ist für mich auch gar nicht so, wie soll ich sagen, ja, Amerika hat nicht funktioniert. Das funktioniert ja im Alltag total gut für mich, genauso wie dich. Unser Leben funktioniert ja hier, genau wie deins auch, meins auch. Und aber ich glaube, dass ich mir schon irgendwann Wege finden muss, wie auch immer die geartet sind oder aussehen, wie ich dann doch wieder mehr das, was ich von zu Hause in Anführungsstrichen beziehungsweise aus der alten Heimat kenne, an Qualität der zwischenmenschlichen Beziehung, wie ich wieder mehr davon in mein Leben bekomme. Vielleicht werde ich auch einfach so ein Snowboard. Snowbird. Dass ich den Sommer über in Deutschland bin ganz oder was weiß ich, ab April bis Ende September oder so wieder in der alten Heimat und dann wieder zurück nach Florida gehe oder so. Vielleicht das Beste aus beiden Welten. Ich weiß es noch nicht. Schreibt eure Vorschläge in die Kommentare, wie wir bitte unser Leben leben sollen. Da vielleicht auch jetzt mal genug mit der Weinerei. Es ist ja aber auch kein Wein, sondern es ist eher eine Erkenntnis, die ich, und es ist eine schöne Erkenntnis, dass nichts auf der Welt so wichtig ist wie Freunde.
Ich kann es nur bestätigen, ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, in dieser ganzen Staatsbürgerschaft versus Green Card Diskussion. Ich habe kein Problem damit mental, hier den Sack zuzumachen in den nächsten 5 Jahren und zurück nach Berlin zu gehen, weil ich jetzt gerade auch, als ich da war, 5 Wochen lang mit meinen ganzen Kumpels, die ich 20 Jahre plus kenne, etc., Familie und so weiter und so fort, die Qualität der Unterhaltung, des Austauschs ist ein ganz anderes, als ich das hier irgendwie reproduzieren könnte mit wenigen Ausnahmen und selbst diese Ausnahmen sind immer noch mit so ein bisschen mit Abstrichen verbunden so und Ja, ich sehe mich hier nicht ewig, so auf jeden Fall.
Ich habe diese Gespräche habe ich natürlich trotzdem nach wie vor, aber es nervt mich, dass die alle per WhatsApp stattfinden oder per Telefon oder E-Mail oder solche Sachen. Also ey, ihr wisst alle, all die Leute, die mit mir kommunizieren, so, ich liebe euch alle über alles, so, ne, es ist fantastisch und ich bin sehr, sehr dankbar dafür auch. Ich bin aber auf der anderen Seite auch ein Typ, der alte Freundschaften und alte Bekannten, ich pflege alte Freundschaften und alte so Verbindungen extrem doll. Ich glaube auch mehr als viele andere und vor allen Dingen viel, 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 viel mehr als alle Amerikaner, die ich getroffen habe. So, das ist halt auch noch so ein anderes Ding. So, ich habe hier so ganz oft das Gefühl, ich bin immer der aktive Pol, um irgendwie so Leute zu begeistern oder um sich mit Leuten zu treffen oder irgendwie so soziale Kontakte zu pflegen und so. Und das nervt auch irgendwann, wenn das irgendwie so einseitig ist. Aber hören wir auf damit. 2025, Simon, was liegt an? Worauf freust du dich?
Ja, worauf freue ich mich? Ich freue mich tatsächlich überwiegend darauf, wie das so weiterläuft mit Kalte Facts, weil das so viel Spaß macht alles. Und das ist so der große positive Faktor dieses Jahr war, bin ich gespannt, wie das nächstes Jahr weitergeht. Und ansonsten ganz banale Dinge so.
Vielleicht freust du dich ja auch auf geile neue Folgen von Gear of the Dark. Hätte ja auch
sein können, ja, aber da freue ich mich überhaupt nicht drauf. Ich würde mich viel mehr freuen, wenn die alle richtig schlecht werden, Alter. Die absolute Erfüllung wären das. So qualitativ so richtig abschmiert, Alter.
Ja, so, dass sich so Freunde von einem abwenden, genau. Weil das so nur noch so mit Scham behaftet ist. Alter, den kennst du, den Simon, wie scheiße
auf
der
jeden,
ist.
Kann man nur noch mit Schamgefühl hören, den Podcast. Darauf freue ich mich. Nee, ansonsten, ich will unbedingt wieder mehr kreativ werden. Und ich habe gerade so ein Buch gelesen, das heißt The War of Art. Da geht es so ein bisschen darum, wie soll ich sagen, seinen inneren Schweinehund, der ihn davon abhält, Kreativarbeit zu leisten, so ein bisschen zu überwinden. Ich habe mir wirklich echt vorgenommen, mir einfach so einen Tag, jede Woche, so einen Block von 2 Stunden oder so fest einzuplanen dafür, mich hinzusetzen, Gitarre, Riffs zu schreiben und kreativ zu werden und rumzumachen. Da will ich jetzt quasi noch so zwischen Weihnachten und Neujahr, will ich mir so ein Plug-and-Play-Setup, wo ich wirklich einfach nur zack, 3 Knöpfe anmachen, Gitarre auf den Schoß und los geht's. Und ich kann easy aufnehmen. So, das ist auf jeden Fall ein Plan für mich, weil ich da einfach echt immer, weißt du, du sitzt rum und wartest auf Inspiration, aber Inspiration ist ja kein mystisches Ding, was aus dem Nichts kommt, sondern manchmal muss man auch einfach anfangen zu arbeiten und dann davon inspiriert werden.
The War of Art, ich sehe es hier gerade im Internet. Break through the blocks and win your inner creative battles. Ist es das, Simon?
Genau das.
Stephen Pressfield, das sieht auch so ein bisschen wie, also, und das kann wirklich was, das Buch.
Der Punkt ist, das Buch, ich finde es so ein bisschen...
Sieht sehr amerikanisch aus.
Ja, es ist auf jeden Fall so ein bisschen amerikanisch. Der Punkt
Chaka,
ist,
du schaffst
man
es.
Muss, der Typ ist auch, der labert dann auch immer mal irgendwie von seinem Glauben an Gott. Das interessiert mich natürlich alles nicht, die Bohne.
Moment.
Der Punkt ist aber, dass da so manchmal so ganz banale Tipps drin sind irgendwie oder so. Den besten Punkt, finde ich, den er bisher gemacht hat, ist so, ja, dass man eigentlich im Leben schon so viel Disziplin und Konsequenz aufbringt, wenn es zum Beispiel darum geht, wenn man einen ganz normalen Dayjob hat. Ja, du stehst morgens um 7 Uhr auf und um 8 gehst du in die U-Bahn oder in dein Auto und fährst zur Arbeit und dann geht's um 9 los und dann arbeitest du bis 5 und das machst du, ohne auf Inspiration zu warten, so sinngemäß. Ne? Und da gibt's natürlich mehrere Beispiele, so ganz banale, praktische Beispiele, wo du eigentlich quasi, wo er einfach sagt, ey, du hast die ganzen Tools schon, um das auch kreativ konsequenter zu machen. Und das sind dann einfach so ein paar Beispiele. Ich nehme deswegen, das ganze Buch ist deswegen für mich keine Bibel so, aber es ist einfach leicht gelesen. Das sind ja auch nur irgendwie 160 Seiten oder so. Ja, das kriegst du schnell durchgeatmet so. Und es gibt einem zumindest so ein bisschen, es tritt einem so ein bisschen im Arsch, Sachen auch ein bisschen praktikabler zu sehen einfach.
Fair enough. Ich sehe auch gerade ein anderes geiles Buch, wenn ich das gerade hier bei Amazon sehe, The War of Art, darunter The Art of War.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist natürlich viel geiler. Mastering Strategy for Life and Leadership. Das werde ich mir dann mal bestellen.
Ja, mach das.
Also, ja, 2025. Ich freue mich auf gute Zeit mit guten Freunden. Ich freue mich auf hoffentlich gute Konzerte, die wir spielen und hoffentlich auf stressfreie Zeit und auf neue positive Aufgaben. Mhm. Ich glaube, ich freue mich darauf, einfach gute Zeiten zu verbringen. Ich glaube, ich möchte einfach, und ich hoffe mir, dass ich so rausfinde, lange Rede, kurzer Sinn, ich freue mich darauf, Sachen zu finden, die mich richtig, richtig doll begeistern. Nicht nur irgendwie als Konsument, Musikhörer oder sonst was, sondern neue Aufgaben, wo ich mich so richtig reinschmeißen kann. Da hätte ich Bock drauf. Ja. Was immer das sein kann.
Ich habe ein paar Ideen, Hanno. Die erzähle ich dir, wenn wir hier fertig sind mit dem Aufnehmen. Aber ansonsten freue ich mich natürlich ganz besonders auf den Wechsel des politischen Systems. Das wird richtig toll werden.
Das wird richtig schön. Da freue ich mich auch drauf. Hier das Outfit habe ich mir schon angezogen. Die Magermütze ist aufgesetzt. Man will ja hier nicht mehr negativ auffallen und will auch keinen Stress mit den Nachbarn riskieren. Ne? Da ist man ein Mensch geblieben.
Absolut, absolut. Ja, Hanno.
Also, allen euch da draußen, danke für ein geiles Jahr, 2024, danke für all die Leute, die zugehört haben, danke für all eure Zuschriften, danke für all eure PayPal-Spenden, danke für die ganze Liebe. Simon, danke für deine Zeit und danke, dass ihr tatsächlich 4 Jahre Gear of the Dark überhaupt möglich gemacht habt. Erzählt es euren Freunden und Feinden, hört weiterhin zu. Gear of the Dark, auf in ein nächstes Jahr, würde ich sagen.
Genau, Feuerwerks-Sounds.
Kannst du ja beim Editieren gleich reinbauen. Tschüss, Simon.
Ciao.
Kommt gut rein.
Kommt gut raus. They serve one master. That is destruction. Bei mir läuft alles. Check, check. Ja, sieht gut aus bei mir. Pegel habe ich. Sonntagmorgen schon Pegel, Alter.